Can you hear my voice? Can you hear me, Doctor?
Hammer, is that you?
I'm looking for you, Doctor.
But we can't find you. Can you tell us where you are?
It's water. I'm in the water. It's cold and it's dark. I can't see anything!
Is there anything that you can see that can tell us where you are?
Look for the light. Can you see the light?
Yes!
Try to reach for the light.
That's it.
Doctor, did you conspire with her to subvert our defense system?
Conspiracy requires intent.
I never intended that she said deep down I'd always suspected.
But I didn't know. How could I know?
Did I conspire?
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bahnhofs Kino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Maria Lohe.
Zylonische Grüße.
Genau.
Nach Frankfurt. Wie geht's dir?
Ja, okay.
Ist heiß.
Heute geht's, aber die eigentlich bis zu 30 Grad wird's schon. Also es ist schon, ja. Ist
das
schon
geht
heiß.
Ja, finde ich okay.
Das geht ja, du bist gut. Alles über 25 bin ich tot.
Okay. Und der Main ist doch nicht ausgetrocknet, ne? Anders
naja,
als der Rhein.
Ja, aber sagen wir mal, nein, aber es ist deutlich weniger Wasser.
Traurig.
Ja. Bei euch geht doch immer so ein leichter Wind, oder? Ist es bei euch genauso heiß wahrscheinlich?
Ich glaube, wir sind dieses Jahr relativ gesegnet, was so die Hitze angeht. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass wir vor 2-3 Jahren so im richtigen Hitzeloch waren und überall in Deutschland war es durchwachsen. Sag mal so, es war regnerisch, das wird man ja normalerweise im Sommer als schlechtes Wetter achten. Mittlerweile wünscht man sich das geradezu herbei. Aber ich erinnere mich daran, dass wir vor 3 Jahren, glaube ich, in so einem Hitzeloch steckten und hier war es immer um die 34, 35 Grad und im Rest von Deutschland vergleichsweise kühl. Und dieses Jahr ist umgekehrt. Also die Temperaturen sind hier im Schnitt in diesem Sommer echt gnädiger gewesen. Also zumindest im Juli und August.
Bei uns geht's teilweise, ist schon zweimal bis zu 40 Grad hochgegangen.
Ja, das haben wir zum Beispiel nicht geschafft. Also wir haben einmal, glaube ich, an der 37, 38 Grad Marke geknackt, geschrabbelt, aber seitdem nicht mehr.
Nee. Naja. Also, aber es ist zumindest okay zum Aufnehmen aktuell. Also zumindest heute. Morgen werden wir wieder sehen.
So, auf dem Level sind wir mittlerweile angekommen. Wir reden über das Wetter in einem Sci-Fi-Serien-Podcast. Ist ja auch einiges der wenigen Themen ganz topical, die Battlestar Galactica nicht aufgreift. Ich meine, viele andere Themen werden ja aufgegriffen, hier Kriegsführung und
ja, Wasser. Stimmt. Aber das hat natürlich bei denen nichts mit dem Wetter zu tun.
Die Wasserknappheit ist auch nicht mehr so ein Ding und die Nahrungsmittelknappheit ist dann nur ein Ding, wenn es die Story irgendwie erfordert, dass sie auf dem Algenplaneten landen.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich frage mich auch schon die ganze Zeit, die leben jetzt quasi nur von Algen.
Ja,
also das ist ja auch, da muss doch die Moral auf dem Schiff, die muss doch irgendwo am Boden lang krapsen, oder? Also ehrlich. Naja.
Ich glaube, der Alkohol tröstet über vieles hinweg, wie man in dieser Folge sieht.
Stimmt. Stimmt, wobei das ist ja so ein Rachenputzer, wie wir in dieser Folge festgestellt haben. Aber wir wissen ja, dass die Ingenieure, ich denke vor allen Dingen die Ingenieure und wahrscheinlich dann so ein paar Privatleute drumherum, aus was auch immer das zusammenkratzen auch. Also selbstgebrannter ist halt, denke ich, immer besonders stark. Aber weißt du was?
Ja.
Die müssen ja dann Alkohol aus Algen machen, weil es gibt ja sonst nichts, aus dem man Alkohol,
stimmt,
oder? Tja, so eine Scheiße.
Man kann ja aus
schmeckt
fast
alles nach Algen. Oh,
ich wollte gerade sagen, man kann aus fast allem Alkohol machen.
Ja, aber es ist ja nichts da. Also die werden ja wohl kein Getreide oder Kartoffel oder irgendwas nehmen, daraus Alkohol zu machen. Aber
ja. Ich frage mich sowieso, wie diese ganze Barsache funktioniert, ehrlich gesagt. Weil die haben ja wirklich einen Barkeeper, der arbeitet dort. Es gibt allerdings ja auch keine harte Währung, in der bezahlt wird. Heißt es einfach, dieser Typ da, Joe, von Joe's Bar, ist jemand, der einfach vorher, der hing da einfach rum und hat ihm gesagt, okay, du sitzt immer im Gang, Joe, mach doch mal hier unseren Barkeeper, weil du hast ja sonst nichts zu tun. Oder hatte der vor einen ordentlichen
Job? Wieso
wird
er nicht bezahlt? Ich dachte, mit irgendwas wird er doch bestimmt bezahlt, sonst würde sich ja diese bar gar nicht lohnen. Ich meine, die schieben da jetzt keine Dollarscheine über die Theke.
Aber welchen Wert hätte denn eine Währung in diesem Battlestar Galactica Serienkosmos noch?
So ich dachte wegen. Halt, das läuft auf Tauschbasis sozusagen. Ach also so. Was weiß ich, dass der dann irgendwas kriegt. Also vielleicht kriegt ja, er dann irgendwie vielleicht. Eine Portion Algen ab von Konto von den Leuten, dass er mehr Alkohol brauen kann oder keine Ahnung. Also ich glaube nicht, er macht es aus der Gutheit seines Herzens heraus.
Er wird irgendwas dafür kriegen, vielleicht ordentliche medizinische Versorgung oder so, aber ich glaube, so ja, richtige geldwerte Vorteile wird der das nicht haben, schon, ja. Außer vielleicht mal ich schulde den Gefallen oder so. Man sieht auch keine finanzielle Transaktion an der Bar, so jemals stimmt, so, hier hast, stimmt, du, ja. Hier hast du einen Euro, hier hast du einen Dollar, hier ja, hast du, was weiß ich, einen Battlestar-Credit oder so.
Ja.
Tom Bauer spielt den Barkeeper übrigens, Joe. Der ist mir ja kurz erwähnt, weil er auch den Hausmeister spielt, Marvin in Die Hard 2, ein Film, den ich sehr, sehr mag.
Ja,
und
okay.
Daher ist er mir bekannt. Und als dieses Seriengesicht, was man immer wieder sieht und sich denkt, der Typ, den habe ich doch schon in 1000 anderen Serien gesehen.
Vage bekannte Züge, ja, aber das, ja, da gebe ich nichts drauf, weil manchmal sehen sich ja Leute auch einfach nur ähnlich, also so dieselben Typen und so. Ich sag nur Sam und
Lee. Ja.
Ja, also hallo.
Ich habe kurz vor so Aufnahme noch mal so Promo-Fotos angeguckt aus der Miniserienzeit und war, ja. Lee ist ganz schön buff geworden. Also es gibt doch so hier so Promo-Fotos von 2003, wo er da neben Katie Sackhoff und Grace Park steht, ja, und er hat ordentlich was draufgepackt, muss man sagen.
Ja, ich meine, der hat ja auch diverse Shirtless-Szenen, also ohne Shirt. Also ich glaube, da packt einen auch die Eitelkeit, oder?
Ich meine, das war vorher auch ein attraktiver Mann und der war auch durchtrainiert, aber jetzt ist er ja noch mal so ein bisschen, ja, noch mal ein Kilomuskel,
was mehr. Ich musste gerade so lachen, weil ich habe nämlich, was war das, gestern oder so, habe ich einen Podcast gehört, gesehen, ja, die machen ja immer, manche machen auch so Videofeed und so, da war Tom Holland, der ja Spider-Man spielt, ja, den aktuellen, den Brand New Day, und apropos Zeiten und so, wenn ihr das jetzt 3 Jahre später hört, wir sind jetzt im Jahr 2026, oh Gott, und der hat aber erzählt, er hatte irgendwie eine Szene, da war er auch irgendwie shirtless und dann meinte er so, und ich habe extra für den Tag, ja, so Dehydration gemacht. Also es gibt ja dieses relativ, ja, ungesunde, wenn man dann dehydriert, damit die Muskeln halt besser aussehen und so. Und er meinte, und ich habe das extra gemacht, damit ich toll aussehe vor der Kamera. Und ich kann dazu nur sagen, es hat nichts gebracht, außer dass ich Durst hatte wie Sau und es sah nicht besser aus. Und ich werde es nicht mehr machen. Und ich dachte so, okay. Also wer weiß, was hier Jamie Bumper, was der so gemacht hat. Also,
ja, vermutlich ähnliches. Ja. Diese Dehydrationssache höre ich auch immer wieder. Aber ja, klingt nicht gesund.
Ist auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, kurzfristig, um gut auszusehen, wenn du irgendwie einen Shot hast oder so, okay, das, ja, ist dein Job, du bist Schauspieler. Aber auf lange Frist ist natürlich nichts.
Er fällt auch so ein bisschen aus der Reihe, weil ja die anderen, es ist jetzt keine wahnsinnig physische Serie im Allgemeinen. Also man guckt nicht auf die, es sind nicht so diese Standard-Hollywood-Körpertypen, auf die man alle hier guckt und denkt, oh
die
wow.
Die sind auch alle fast immer, ich beschwere mich ja immer, dass so viel sexy ist, aber die sind auch alle, also zumindest die ganzen Brückenleute und so, die sind ja alle doch immer in ihrer Uniform und angezogen.
Ja.
Wobei, Kara hat ja doch schon, glaube ich, ein gutes Sixpack. Also ich meine, das gesehen zu haben.
ja, ich glaube auch ehrlich gesagt aus, sage ich mal, konventionell attraktiven Männern wie jetzt hier Sam Anders oder Hilo könnte man auch noch mehr rausholen, indem man sagen könnte, hier, lieber Schauspieler, zieh doch mal dein Shirt aus. Aber
natürlich,
man macht es eben nicht, ja. Und,
ich überlege auch gerade, Sam hat ziemlich wenig Shirtless, oh Gott, denklich, Szenen ohne Shirt gehabt, im Gegensatz zu Lee, der sehr viele Szenen ohne Shirt hatte.
Ja.
Okay, na gut.
Ja, man muss ja irgendwie so diesen Nimbus aufrechterhalten, so von wegen, er muss super attraktiv sein für Kara und jemand, nachdem sie sich verzehrt, obwohl sie auch mit dem nicht weniger attraktiven Sam zusammen ist. Also.
Tja. Und nebenbei natürlich immer hier Balthas Six, die in den knappsten,
ja,
Kleidern rumrennt. Ja, ja, ja.
Auch das fällt an den Promo-Fotos auf für die Miniserie und dann für die erste Staffel, dass man darauf sehr viel mehr fokussiert war, auf die Sexiness.
Ja, das hier ich habe auch gesehen, also vorher, also es fing an mit hauteng,
ja,
und mittlerweile hast du ganz viele Cutouts und so weiter, also ja. Sehr viel mehr Haut wird gezeigt.
Trisha Helfer, genau, die eine Probefotos aber nur fast unbekleidet.
Nur mal so am Rande, das ist ja so eine Diskussion, die hatten wir auch schon bei den Männern von wegen Haare auf der Brust oder nicht.
Ja.
In dieser Folge hat Kara offensichtlich ihre Haare blondiert.
Ja.
okay. Es gibt offensichtlich also auch Haarfarbe im Weltall, ist in Ordnung.
Ja.
Das war auch so, ich so, okay. Das fiel mir gerade in diesem Shot auf am Anfang, wo sie die Haare so in die Stirn
reicht da völlig also einfach nur hier so eine Bleiche, Wasserstoffperoxid oder so?
Ja, schon, ja. Klar. Aber klar. Es war auf jeden Fall deutlich helleres Blond als davor.
Ja.
Und das fiel auf, weil sie eben die Haare in die Stirn getragen hat. Und später dann bei den späteren Shots, wo sie die Haare wieder aus der Stirn rausgekämmt hatte, da hat man es nicht mehr so gesehen. Und da dachte ich mir so, oh, okay.
Ich finde ja grundsätzlich sehen die alle zu gut aus für die Lebensumstände, unter denen die arbeiten.
Zu wenig dreckig.
Ja, und kein, also nur künstliches Licht und so. Die müsste alle wirklich relativ kräklich und blässlich aussehen. Aber ich sag mal so, ich glaube, das ist nur begrenzt möglich, das einfach abzubilden. Ich habe über Breaking Bad gehört, dass hier der einer der beiden Hauptdarsteller, Aaron Douglas, der hier einen Drogenabhängigen spielt, der jahrelang da Crack, Cocaine und sowas konsumiert, da haben auch die Showrunner in irgendeinem Audiokommentar dann gesagt, ja, eigentlich dürfte der gar keine Zähne mehr im Mund haben.
Ja. Ja, gerade bei Crack auch, ja, na klar.
Naja. Aber ist eben schwer, ne, das tatsächlich auch eine Hauptrolle so zu besetzen und nicht das Publikum die ganze Zeit da sitzen zu haben, an der Glotze zu denken, so,
Ja, genau.
Oder diverse Szenen, ja, der Battlestar zu haben, wo sie sagen, oh, hier, Hino, du stinkst aber heute mal wieder. Also, ja, ich habe seit 8 Tagen nicht geduscht, Wasserknappheit und so.
Das ist übrigens auch eine Realität, die ich irgendwie lange völlig ignoriert hatte, wenn du irgendwie so über Astronauten redest oder so, also wenn du im Weltall unterwegs bist, mit noch viel weniger Möglichkeiten, als die Leute auf der Battlestar haben, dass einfach dieser Odor auf so einer ISS auch nicht unbedingt der beste ist. Und ich dachte so, stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Das
gehört wohl zum Alter eines Astronauten. Das ist wohl normal. Und ich so, okay.
Dafür haben die ja jahrelanges Training. Ist wahrscheinlich so ein extra so ein Bonusseminar, was sie auch belegen müssen. Einfach Gerüche aushalten.
Ja, genau. Nee, aber das war eben so ein, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört hatte. Es kann sein, es gibt doch diesen einen Podcast, wo die irgendwie so lange reden, bis einer ein Wort sagt.
Ach, dieser Zeit-Podcast, ja.
Richtig, genau, das am Anfang verändert
wurde. Alles gesagt.
Und genau, und da war, wie heißt denn unser deutscher Astronaut, der so lange da oben
der
war?
Der eine jede welche, den alle kennen, ja, ich vergesse den Namen auch immer.
Oh Gott, heißt der Maurer? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat fast 10 Stunden gesprochen.
Ja.
Und da kam alles zur Sprache, alles, 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 alles. Und dem wurde auch alles gefragt und der hat auch auf alles geantwortet. Fand ich wirklich sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch, das ich in vielen Etappen gehört habe, weil ich kann sowas nicht am Stück hören. Und das war sehr spannend und da ging es eben auch um die Frage Geruch und was halt so, also auch die Frage, an was man nicht denkt, wenn man kein Astronaut ist. Weil man sieht ja immer nur so, oh, die sind im Weltraum, die sind auf dem Mond gewesen. Oh mein Gott, die haben die Sonne gesehen oder irgendwie so, weißt du? Und so, ja, und gleichzeitig stank es und super.
Du sprichst wahrscheinlich von Alexander Gerst. Matthias
Maurer?
Nein,
ich glaube nicht. Das kann sein. Ja. Warte,
ich wollte nur was hinterher schicken, damit uns Leute sich Wochen später irgendwelche Mails schreiben an galaktikapodcast@gmail.com und sagen, übrigens hier mal den und wir denken uns, ja.
Vielleicht schneide ich einfach mein ganzes Gerant darüber
raus.
Nein,
überhaupt nicht. Das wird alles drin.
Lass gucken, das könnte sein. Ich guck mal in der Zwischenzeit.
Das ist doch kein Gerant. Okay, dann sag ich in der Zwischenzeit, wie die Folge heißt, über die wir heute sprechen. Wir sprechen über Taking a Break from All Your Worries, versendet am 28. Januar 2007. In Deutschland nicht ganz geschmackssicher, aber inhaltlich durchaus treffsicher betitelt mit Zuckerbrot und Peitsche nach einem Drehbuch von Michael Taylor. Der hat viel für Star Trek Voyager geschrieben und ein bisschen weniger für DS9, ist da unter anderem für einige wirkliche Höhepunkte der Serie verantwortlich, wie The Visitor oder In the Pale Moonlight, die beide ja, glaube ich, auch so kanonisiert sind als absolute Fanlieblinge, ja.
Die aber beste eben Star Trek-Folge ever, genau, in der Pendel-Line.
Aber auch sowas geschrieben hat wie Resurrection, was ich interessant finde, weil die ist ein absoluter Tiefpunkt der Serie und mal wieder zeigt einfach, wie wenig letztendlich so auch so ein Drehbuchautor, Autorin dazu beitragen kann, dass wirklich etwas hundertprozentig gelingt, sondern tatsächlich viel, viel mehr Köche in der Suppe rumführen.
Ja. Ich kann einmal nachreichen, Matthias Maurer, also ich war gar nicht so verkehrt. Von 2024 ist die Folge.
Sehr schön. Wird garantiert nicht verlinkt. Sorry. Müsste ich selber raussuchen.
Also entschuldige, aber so große Podcasts, die
ich wollte gerade sagen.
Haben,
also nicht solche Dickschiffe, ja, denen geht's gut genug. Ja.
So, aber wir sind zurück bei Battlestar. Also krass, oder? Also normalerweise denkt man sich, dass so ein Autor dann doch der Garant ist für eine gute Folge. Ja, also wir werden sehen. Also ich fand diese Folge jetzt hier auch nicht schlecht, aber sie war jetzt auch nicht in the pale moonlight. Also.
Ja. Er ist eben auch so ein Workhorse tatsächlich. Er schreibt eben viel und für alles und auch bei Voyager, da geht alle in der Qualitätskurve alles von ganz, ganz unten bis ganz nach oben. Also er kann alles und was er hier leisten konnte, bereden wir gleich. Regie wiederum, ich sag wiederum, von Edward James Olmos, Eddie Olmos, unserem Hauptdarsteller Colonel Adama, Admiral Adama, Entschuldigung, zum zweiten Mal nach Time Me Up, Time Me Down, zu Deutsch Alan. Dieser Staffel 1 Episode, die uns auch nur so mittelmäßig gefallen hat, meine ich mich zu erinnern.
Ich hatte total vergessen, dass der schon mal Regie geführt hat, ehrlich gesagt.
Ich auch, ehrlich gesagt, weil ich aber auch Ellen für relativ vergessenswert halte. Die erste Staffel gerade ist ja so dramaturgisch sehr, sehr dicht. Da ist ja wenig so Fett am Knochen im Sinne von, ja, das hätte man jetzt nicht machen müssen. Und Ellen ist somit die einzige Folge, von der ich auch damals schon dachte so, ja, die hätte man sich eigentlich noch sparen nicht. Können.
Genau. Ja. Ich meine, ich finde gut, wenn eine Produktion ihren Schauspielern die Möglichkeit dann auch gibt, die verhandeln sowas dann ja, handeln das ja auch vertraglich wahrscheinlich aus, mal wirklich auch Regie zu führen und da mal erste Schritte so in dieses Regie-Element zu gehen. Das hat man ja bei mehreren Serien oft, wenn
Wobei
die auch
Edward James Olmos, muss ich hinterher schieben, war kein Debütant. Also der hat auch schon, glaube ich, einen Spielfilm inszeniert zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, er ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Regisseur.
Weniger. Richtig. Und einige können es ja auch sehr, sehr gut. Ich meine, ich glaube, Jonathan Frakes ist ja auch in späteren Jahren nach TNG auch zu einem der wichtigsten einfach Regisseure geworden im Star Trek-Kosmos.
Aber lustigerweise fast ausschließlich im Star Trek-Franchise.
Ja, ja, natürlich, klar. Aber eine verlässliche Größe, sage ich mal. Ich glaube, nachdem er First Contact inszeniert hat und eben auch schon ein paar Serienfolgen haben die Produzenten immer öfter gesagt, ach komm, hier. Ja. Den können wir doch wieder nehmen.
Ja. Ja, ja. Und ich meine, und andere Leute, also ich meine, es ist, ich glaube, die Zuschauer hier, die kriegen schon die Krise, wenn ich schon wieder von The Pit anfange. Aber da sieht man ja auch, dass zum Beispiel Noah Wiley dann ja jetzt auch als Producer und Regisseur unterwegs ist, was die Serie angeht. Wobei Regisseur natürlich nur 1 bis 2 Folgen pro Staffel. Aber als Producer, glaube ich, hast du dann noch mehr Entscheidungsfreiheit. Also das heißt, da verlagert sich dann so ein bisschen auch bei vielen Schauspielern so ein bisschen auch die, also die Basis wird breiter, ich glaube, weil du ja dann auch einfach merkst, dass du als Schauspieler nicht so wahnsinnig viel Mitspracherecht hast.
Ja, natürlich. Ich meine, TV ist ja sowieso eher ein Produzentenmedium und das auch aus gutem Grund. Ich finde das ja wirklich schwierig, eine Serie zu gucken und die wöchentliche Qualität der jeweiligen Folge immer komplett davon abhängig zu machen, ob die jetzt gerade mal eine gute Regisseurin oder Regisseur ranbekommen haben oder eben mal wieder nur die zweite Garde. Das wäre ja wirklich anstrengend, wenn man sagen würde, ach guck mal, nächste Woche ist wieder die und der dran. Das wird sicher wieder mies. Sondern dass man so, sagen wir mal, eine einigermaßen ausgewogene Qualität hat. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, was ich halt auch ganz gut finde, ich weiß gar nicht, wie das bei Battlestar war, aber Battlestar scheint mir das nicht so zu sein. Also die scheinen ja doch auch teilweise echt etablierte Leute halt geholt zu haben für die Regie, aber ich weiß zum Beispiel, dass bei Star Trek Discovery explizit ganz oft sehr, sehr junge Regisseure geholt worden sind, die noch nicht wahnsinnig viel Credit hatten, also vielleicht nur so 1, 2, 3, 4 Folgen, vielleicht auch mal 10 oder so, und ganz explizit auch wirklich sehr viele, sehr junge Frauen. Mhm. Also, und das hat bestimmt auch, ich sag mal, es ist so Gründe wie, die sind billiger, aber tatsächlich war es eine ganze Zeit lang so, wenn man sich die Serie so anguckt, dass die sehr, sehr viele, sehr viele grüne, ich sag mal, verhältnismäßig grüne RegisseurInnen gehabt haben und da muss ich auch sagen, das finde ich cool. Also ich finde, gerade bei so Shows, bei so laufenden Shows, die etabliert sind, wo du weißt, die haben noch eine Season oder zwei oder so, bevor die dann dem Ende entgegengehen, da kann man sowas ja ganz schön etablieren, aber hier habe ich das Gefühl, bei Battlestar, dass dann doch eher mal auf die alten, du sagst, das Workhorse gesetzt wurde.
Es braucht auch mal eine andere Fall, Zeit, ja, ja.
Natürlich, ja, natürlich. Ja. Und in dem Fall natürlich jetzt also Eddie Olmos. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich würde jetzt schon behaupten, dass die Folge für ihn auf jeden Fall besser ist als die Time Me Up, Time Me Down Folge.
Okay, okay. Ja, die richtigen Tiefpunkte von Staffel 4 stehen uns noch bevor. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel schlechte Laune verbreiten, aber die Folgen, die beiden, die auf diese hier folgen, die sind halt die am schlechtesten bewerteten Episoden der vierten Staffel gemäß IMDb und die landen auch in allen Fan-Rankings immer ganz, ganz unten. Also vor allem die nächste Woche, aber darauf können wir uns dann in ein paar Tagen freuen. Das ist dieser Slump, den hatte auch, glaube ich, schon die zweite Staffel ein bisschen in der zweiten Hälfte, wo man dachte so, okay, cool, jetzt ist quasi so dieser Pegasus-Story-Arc auserzählt, was machen wir denn jetzt? Und dann kommen eben so diese Standalone-Momente, die hat leider auch die dritte Staffel, wo man einfach so ein bisschen rumeiert und sagt so, wir könnten doch auch mal darüber ein bisschen was erzählen. Und ich finde, die Standalone-Sachen funktionieren bei Battlestar nicht so gut wie die Sachen, die sich halt eher so in die größere Mythologie einfügen.
Ja.
Aber.
Ja.
Und hier haben wir, ich glaube schon eine Mythologie-Folge, ja. Also das tatsächlich, das zahlt alles auf laufende Story-Arcs ein. Wie gut das gelöst ist letztendlich, werden wir eruieren. So, im Folgenden. Housekeeping haben wir nicht, soweit ich weiß. Wir haben zwei zentrale Handlungsstränge. Einmal einen um Lee und Duala und Kara und Sam. Und zum zweiten einen um Balter und dessen Zukunft. Oder Nicht-Zukunft. Mal gucken, wie es ihm weiter ergeht. Fangen wir an mit Lee, Kara und Co. Okay?
Ja, mach mal.
Alles klar. Lee verbringt mehr Zeit in der neuen eröffneten Bar an Bord der Galaktika als zu Hause, was seine Ehe mit Duala weiterhin belastet. Auch Karas und Sams Ehe beschränkt sich aufs Körperliche, sag ich mal, die Flamme ihrer Liebe scheint erloschen. Kara bietet Lee an, ihre Ehe für ihn aufzugeben, doch Lee glaubt nicht daran, dass ihr Wort und ihre Gefühle von Dauer seien. Am Ende der Folge kehren sowohl Lee als auch Kara zu ihren jeweiligen Ehepartnern zurück. Lee scheint sich der Zukunft seine Beziehung mit Duala sicherer zu sein als Kara in Bezug auf Sam Anders. Aber ich sag mal, das ist vielleicht auch nur eine steile These des Autors dieser Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe. Wie siehst du das denn? Weil ich konnte aus den Blicken am Ende der Folge nicht so ganz schlau werden. Also Lee schien schon ziemlich in sich zu ruhen, wohingegen Kara noch so ein bisschen... ich weiß
also
nicht.
Die Tatsache, dass die beiden sich am Ende diese Blicke zugeschmissen haben, hat schon wieder alles versaut.
Okay.
Ich dachte, Gott sei Dank haben wir jetzt, wir haben mal wirklich zwei klare Entscheidungen. Hier werden klare Statements, klare Striche werden gezogen, klare Statements werden abgegeben und endlich haben wir dieses Rumgeeiere durch. Und in dem Moment guckten die beiden wieder über die Schultern ihrer Pater jeweils quasi sich liebesschmachtend an und ich dachte, okay, here we go again. Ja, also ich glaube dem Ganzen nicht so. Das ist, die Entscheidung von Lee war für mich die überraschendste Entscheidung. Ich dachte, Kara hat ja sozusagen die Erlaubnis ihres jetzigen noch Ehemannes gekriegt, diese Beziehung zu beenden und einfach zu dem Mann zu gehen, den sie vermeintlich wirklich liebt.
Mhm.
Und dass dann Lee, der ja die ganze Zeit sich verzerrt hat nach Kara und der gesagt hat, oh mein Gott, mein Leben hier, das ist unser Haus, kannst du es nicht sehen vor deinem inneren Auge und so weiter, dass ausgerechnet der dann sagt, nee, ich bleib bei meiner Frau, ich lieb sie immer noch und überhaupt und sowieso. Das war für mich wirklich eine Überraschung.
Ja.
Da dachte ich so, okay, wow. Und ja, aber das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie sehr der... ich habe das Gefühl, da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Also, dass er, ich glaube schon, dass er seine Frau liebt, aber nicht so sehr wie Kara. Und ich glaube, die ist so ein bisschen so, ich weiß, das ist ein blöder Vergleich, aber die ist so ein bisschen so die Karotte am Stab, die vor seiner Nase hin und her gedengelt wird die ganze Zeit. Und ich glaube, das wird so lange ein Problem bleiben, wie diese Karotte noch existiert. Und ja, also das ist dafür ist es ja so, die Battlestar ist klein.
Ja.
Man trifft sich immer und überall. Die beiden arbeiten auch konkret direkt miteinander, wobei ja natürlich nicht nur sie mit Lee arbeitet, sondern ja auch mit seiner Frau.
Ja, also Sam ist an Bord eines anderen Schiffes immerhin. Also weil er sagt ja auch, ich bin extra rübergekommen. Ja,
das schon, aber ich meine jetzt Lee und Kara und überhaupt. Aber und Duala und so, aber ja, also.
Ja, es ist inkonsequent.
Ich glaube da nicht dran, dass das, also ich glaube, die werden in, wenn nicht nächste Folge, dann doch vielleicht in zwei Folgen wieder übereinander herfallen. Und dieses Rumgeeiere, das geht mir jetzt ehrlich gesagt auf den Keks.
Ja.
Also ich.
Mir auch.
Ich finde, da sollte mal jetzt, also ich habe nichts gegen die Beziehung an sich gehabt, weil ich fand dieses unresolved sexual tension, also die ganze Zeit Ust und so, das war schon cool. Aber du weißt ja selber, wenn da Dinge dann erfüllt werden, dann sind sie nicht mehr so spannend. Und
ja.
Sie haben dann jetzt noch einen neuen Spannungsarc mit der Storyline eben reingebracht, dass beide ja verheiratet sind. Das heißt, da haben sie es noch ein bisschen rauszögern können quasi. Und jetzt dieses Rumgeeiere, das geht mir halt auf den Keks. Also entweder sagen sie, wir sind zusammen oder wir sind nicht zusammen. Wenn es jetzt noch bis zum Ende der Staffel so weitergeht, dass die irgendwie zwar immer miteinander schlafen und sich aufreiben, aber innerlich emotional irgendwie nicht zueinander finden, dann kriege ich die Krise.
Verstehe ich komplett. Ich bin auch zwiegespalten, ob dieser ganzen Storyline rund um dieses Vierecksverhältnis. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil im Grunde ist es ja, es wird ja auch dadurch nochmal extra kompliziert, weil beide Geschassen, also Duala und Sam, ziemlich genau wissen, was Phase ist und auch die ganze Zeit sagen so, du weißt doch, was du willst nicht bei mir sein, du willst bei dem bzw. der anderen sein, geh doch und das macht es ein bisschen anstrengend auf Dauer und dass die, ich finde auch, dass die Serie oder der AutorInnenstab, der dehnt das ein bisschen zu weit aus und auch die Inkonsequenz, mit der es hier behandelt wird, ist bedauerlich, dieses Ende da. Ich glaube, weil ich schrieb, Lee scheint sich seiner Sache sicherer zu sein als Kara, was so deren Zukunft, gemeinsame Zukunft betrifft. Da war, glaube ich, auch eher der Wunsch, der Vater des Gedanken, weil ich irgendwie ziemlich angefasst war von dem Moment zuvor zwischen Lee und Duala und einfach auch ein gutes Showcase für die Schauspielerin Trisha McClure, oh Gott, ich möchte ihren Namen nicht verhaspeln, die da die Duala spielt und einfach sich da ihr Herz und ihre Seele ausspielt, um einfach diesen Moment zu transportieren, in dem sie sagt so, ich lasse dich gehen, geht und ach und so. Und dann Lee, der dann ihr sagt, nein, aber du bist hier quasi so die sichere Bank und ich will lieber eine sichere Bank als eine unsichere Kara und so weiter. Und also das hat
ja,
dann
aber
doch...
Das ist aber schon eine sehr böse Interpretation, weil ich habe das ja mehr so verstanden nach dem Motto, aber ich habe, ich habe das so gesehen, dass er wirklich sagt, ich liebe dich mehr als Kara und ich möchte auf diese Beziehung setzen.
Das sagt er, aber es klang für mich immer noch wie, du bist einfach wahrscheinlich auch noch in 5 bis 10 Jahren da und Kara ist wahrscheinlich nächste Woche schon wieder weg.
Leider hast du recht. Ich glaube nämlich auch, dass er sich da in die eigene Tasche lügt. Also ich glaube, der will, also das ist ja manchmal so, dass man Dinge sagt und sich dabei gleichzeitig selbst überredet. Mhm. Und das Gefühl hatte ich, dass er quasi, während ihr das so sagt, sich auch das selber sagt. Also so nach dem Motto, und ich glaube da jetzt einfach fest dran. Ja, okay. Und dann gleich wieder der Blick zu Kara und ich so...
Also ich wollte den Gedanken zu Ende bringen, vorwiegend, ich bin zwiegespannt, weil ich tatsächlich die ganze Storyline eigentlich auserzählt oder, sag mal, nicht besonders mehr gewinnbringend dramaturgisch finde und denke einfach, es reicht jetzt auch, also zumindest reicht es, die so in den Mittelpunkt der Handlung zu stellen. Andererseits freue ich mich natürlich auch für alle beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler, dass sie einfach mal zeigen können, was sie drauf haben. Und ich
vor
meine,
allen Dingen auch Trisha McClure, die
ja
sonst immer nur so, also ich sag mal, die ist ja oft nur so Stichwortgeber.
Richtig, und Katie Sackhoff darf auch mal zeigen, dass sie ja so richtig emoten kann auf so einer Gefühlsebene und nicht immer nur so die taffe Pilotin spielen darf und eine, die immer so die Rappensau ist und da an der Bar alle wegtrinkt und wegprügelt im Boxring und so weiter. Das ist schon cool. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da, weil du ja sagst, da wurde hinter der Kulisse dann auch mal geredet von wegen, was geben wir euch, Shirtless-Szene, du darfst so auf dem Regiestuhl und so. Ich glaube schon, dass da jemand wie hier Jamie Bamber auch mal kommt, so zu einem Produzenten und sagt, wisst ihr, ich würde gerne mal irgendwie besoffen durch die Gänge rennen und irgendwie so mein eigenes Leben, irgendwie zieht er meinen Augen vorbei und ich habe alles aufgegeben und bin bereit, gerade alles irgendwie hinzuschmeißen und ach, wäre das nicht mal geil. Und die sagen dann, ja, mal gucken, was wir dir schreiben können. Also,
ja, stimmt.
Ich weiß, das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Also sagen wir mal so, die kriegen wenigstens alle was zu tun. Das ist auch cool. Ich finde, es gibt auch coole Momente in der Storyline. Mhm. Zum Beispiel diese Erkenntnis, dass die alle in diesem vollgestopften Quartier sitzen, also zumindest Kara und Sam, und diese sehr, sehr intimen Gespräche führen, während da 10 andere Piloten und Militärs um sie rum sitzen.
Ja, das war auch krass. Ich weiß auch gar nicht, sind das alles Piloten oder sind da auch jetzt Zivilisten untergebracht? Weil die
Zivilisten
haben ja einfach keinen Raum.
Nein, Zivilisten nicht. Keine Zivilisten.
Nee, okay, das waren alles Piloten. Okay, aber dass da einfach auch gar kein Raum ist. Also das fand ich zum Beispiel sehr gut gemacht. Hallo, Herr Eddie Olmers, Regisseur. Das fand ich, obwohl vielleicht müsste man hier eher dem Mann, der den Schnitt gemacht hat, den Respekt zollen. Das fand ich am Anfang sehr gut gemacht, diese ständigen Schnitte zwischen den Leuten hin und her, die da eben in ihren Bunkbeds, wie heißt das auf Deutsch?
Kojen
liegen. Und wie eng übereinander das ist. Das sind nicht nur 2, sind jetzt schon teilweise auch 3. Dann liegen die auch total zu zweit in so einem engen Bettchen zusammen und so weiter. Und ich finde, diese Atmosphäre von zu eng, zu gedrängt, zu aufeinander, also unangenehm, so... Das, finde ich, ist sehr, sehr gut rübergekommen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, die Kamera ist sehr nah dran an den Figuren. Erinnert mich auch sehr an die Ästhetik der ersten Staffel, wo man noch viel, viel mehr mit Close-Ups gearbeitet hat. Und dann ist man ein bisschen konventionellere hier Inszenierungsform gegangen in späteren Folgen. Und jetzt wieder sehr, sehr nah dran und teilweise eben auch so nah dran, genau, dass man komplett ausgeblendet, dass sie eben umgeben sind von anderen Leuten. Das fand ich schon ziemlich cool.
Er küsst sie ja dann auch und alle ignorieren das total, weißt du, so nach dem Motto, man hat ja eh keine Privatsphäre und aber offensichtlich legst du dann irgendwann auch die Scheu dann ab, weil du hast ja keine Wahl. Ja. Ich dachte auch so, okay. Also man hätte wenigstens mal den Vorhang an der Koje schließen können, aber na gut.
Es ist cool. Es ist tatsächlich wieder diese U-Boot-Atmosphäre da, der frühen Folgen. Das hat mir auch tatsächlich ganz gut gefallen. Es ist, ja, das hat schon so Momente. Es fühlt sich eben, ich glaube, jeder der Momente dieser Storyline für sich genommen ist ziemlich cool. Aber dadurch, dass es sich eben immer, dass sie sich mittlerweile eben ähneln, nicht nur im Vergleich, also mit Blick auf frühere Folgen, sondern auch innerhalb dieser Folge, wir mehrere Momente haben, in denen ich denke, das hatten wir doch gerade schon. Zum Beispiel Lee darf zweimal mit dem Chief über irgendwelche Beziehungskrisen reden, weil er auch gerade Stress mit Kelly hat, seiner Frau und dem Baby oder was weiß ich. Also mehr Momente, die ich mir dachte, das hatten wir doch gerade schon. Das hatten wir in früheren Episoden und auch in dieser Episode schon.
Ja, wobei das, also das Gespräch, wo er ja da seinen Ring auf der Bar so, wie sagt man, mit seinem Ring da so spielt und so, und dann ja der Chief neben ihm einmal tief seufzt und sagt, warum ist das alles so schwer? Und ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass der Chief einfach, dass der auf die Traumata von nach der Besetzung von New Caprica anspielt, dass er also, dass es gar nicht um die Ehe geht, sondern dass er einfach sagt, es fällt ihm so schwer, wieder in einen normalen Alltag reinzufinden und eben nicht die ganze Zeit diesen Erlebnissen hinterherzuhängen, die er auf New Caprica halt hatte und diese Traumata, die er da hatte. Und während Lee dann neben ihm sitzt und sagt, oh, Kara, du Allah. Und ich dachte so, das ist auch das rückt alles so ein bisschen in eine andere Perspektive auch. Aber naja.
Also, dass er dabei war, hat auch diese Situation für mich ein bisschen interessanter gemacht. Ich fand auch eigentlich ganz cool, wie die Bar eingeführt wurde. Es wirkt ein bisschen unglaubwürdig, weil der Chief mutmaßlich arbeitet ja den ganzen Tag im Hangar oder einen Großteil des Tages und dann führt ihn die dahin zu dieser neu errichteten Bar und der Chief so, wow, ich hatte ja keine Ahnung.
Ich dachte, okay. Also ich schloss daraus einfach nur, dass die wohl sehr neu sein muss.
Ja, die muss sehr, sehr neu sein, ja.
Es hatte so auch so ein bisschen so ein Speakeasy Feeling, weil so nach dem Motto, wenn selbst der Chief das nicht weiß, weißt du, so.
Ron Moore sagt in seinem Podcast-Kommentar, dass es einfach eine Notwendigkeit gewesen, wieder so einen Ort zu haben, in dem man eben die Crewmitglieder mal in einem...
Nicht immer nur Militär.
Genau, in einer Freizeitumgebung mal zusammenführen kann, außerhalb der Dienstzeit. Und man hatte eben vor Cloud9 quasi dieses Vergnügungsschiff das ist ja explodiert am Ende der zweiten Staffel. Ja. Dank des nuklearen Sprengkopfs. Und musste irgendwie eine Alternative schaffen und dafür ist jetzt ab diese Cheers-ähnliche Bar da auf Cheers spielt übrigens auch der Titel an, Taking a Break from All Your Worries.
Ah, okay.
Auf die Cheers-Titelmelodie.
Okay. Ja, cool.
Sometimes you wanna go where everybody... Oh nein, wir bekommen Probleme, glaube ich. Ich hab keinen Ton getroffen.
Das ist quasi, also du bist noch, ich glaube, im Zitatenrecht.
Ja.
Aber wenn du jetzt noch 10 Sekunden länger gesungen hättest...
Ich glaube, drei aufeinanderfolgende Töne, die stimmen, und man muss schon Gebühren zahlen. Okay. Da ich aber keinen Ton treffe...
dann haben wir gar kein Problem.
Ja, wollte gerade sagen, ich kann eh keine Töne treffen. Genau, darauf spielt auch der Titel an. Ich wollte noch eher kurz nachreichen. Candice McClure heißt die Schauspielerin von Luala, nicht Trisha McClure. Ich habe zwei.
Trisha Helfer. Ich habe mich natürlich direkt angeschlossen, weil ich weiß ja nie meine Namen, aber okay.
Ich glaube, das kommt ein bisschen auch daher, dass, das hattest du ja auch schon mal angesprochen vor ein paar Wochen, die eben alle keine großen Stars geworden sind und so außerhalb ihrer Battlestar Galactica-Rollen, mal mit Ausnahme vielleicht von Katie Sackhoff und Grace Park. Und James Callis vielleicht. Alle keine wahnsinnig großen Karrieren hatten danach, sodass man sagt immer, hey, das ist doch hier die Hetzix oder die Six. Mir fallen jetzt nicht wahnsinnig viele andere Rollen ein, die Trisha Helfer gespielt hat in den Jahren seitdem.
Also alle, die eben zusammengezuckt sind, jetzt haben wir es korrigiert.
Ja, okay. Was wollte ich doch sagen?
Chief, also wir haben eine neue Bar, wir haben einen neuen Freizeitraum.
Ja.
Ja, der Chief, ich weiß auch gar nicht, was der eigentlich in dieser Folge, also der war einfach nur Soundboard für Lee, oder? Also der hatte ja nicht wirklich was zu tun.
Ja, er gibt Lee einen Anlass zum Trinken. Ich fand Lees Verhalten ein bisschen...
Lee braucht einen Anlass zum Trinken? Das ist mir neu.
Es ist so ein bisschen... Also interessant finde ich ja, die Rollen dadurch mal ein bisschen umzukehren, insofern, dass man eben, glaube ich, Starbuck, also Kara, gar nicht trinken sieht in dieser Folge und die ganze Zeit besoffen zu sein scheint.
Doch, Kara sitzt doch da in ihrem Bett und äxt eine komplette Flasche Alkohol.
Ja, aber sie wirkt dabei nicht betrunken. Sie torkelt jetzt sich durch die Gänge und verliert ihren Ehering dabei. Also.
Naja, ihre Toleranzgrenze ist, glaube ich, auch recht hoch.
Das stimmt, ja. Stimmt, sie ist ja Pegeltrinkerin. Aber das fand ich übrigens auch leider leider wenig gelogen. Ich glaube, Ron Moore sagt in seinem Podcast-Kommentar, findet die Szene sehr, sehr cool und unterstreicht immer das ganze Problem und das Dilemma, in dem sich Liebe findet. Aber ich fand diesen Moment, in dem er da andere Leute anrempelt im Gang und da seinen Ehering verliert, ich fand es ein bisschen zu dick aufgetragen.
Ich wollte gerade sagen, du hast eben gesagt, sie hat ihren Ehering, du meinst, er hat seinen
Ehering verloren. Ja, er hat seinen Ehering verloren.
Genau, ja. Ja, also ich weiß auch nicht, und dass er dann aber auch so einen riesen Wert auf diesen Ehering gelegt hat, aber ich meine, natürlich war das in dem Moment auch das Symbol der Ehe und da will er ja dran festhalten. Also er hat quasi, es war so eine Metapher nach dem Motto, erst wenn ich verliere, was ich habe, merke ich, was ich hatte. Hm. Und das wurde dann 1:1 quasi übertragen auf Duala. Also nach dem Motto, wenn es mir schon so zu Herzen geht, wenn ich den Ring verliere, dieses Symbol, dieser Ehe, dann ist da wohl an dieser Beziehung zu Duala noch mehr dran, als ich vielleicht selber auch gedacht habe.
Ja. Ich kann da nur von mir sprechen. Und jetzt bin ich jetzt auch nicht mehr im Jahr 2007, Anfang 2007, als diese Folge ausgestrahlt wurde und wir hatten gerade Mid-Season Break und so, sondern ich gucke halt sehr viel regelmäßiger und in kürzerer Abfolge die komplette Serie, genauso wie du. Meine Wahrnehmung ist eben, ich bin mit all dem, was hier doch mal geäußert wird, mittlerweile sehr, sehr vertraut und ich muss das nicht zum 10. Ja. Mal hören. Ich brauche nicht nochmal einen Dialog zwischen Kara und Sam, wobei in dem Sam fragt, ob sie Lee liebe und Kara dann sagt, maybe. Und ich denke mir, ja, das ist jetzt ein super deeper Moment und ich kann mir vorstellen, so als aus Sicht eines Drehbuchautors, der sitzt dann da und denkt sich, yes. Und die spielen das dann auch richtig geil. Aber ich saß eben da und dachte, ja, aber hatten wir nicht schon 3 so ähnliche Dialogszenen oder 4
also
oder 5?
Was tatsächlich aber neu für mich an diesem Gespräch war, war dann die Entscheidung am Ende, dass eben Sam ganz konkret gesagt hat, dann geh.
Ja.
Ich lasse dich frei. Also vorher hat er ja doch immer sehr, sehr stark festgehalten an dieser Beziehung. Und jetzt hatte ich das Gefühl, er sagt, okay, ich lasse dich gehen. Und die Tatsache, dass sie dann aber gesagt hat, ich gehe aber nicht, also es war auch so ein bisschen, also wenn ich Sam wäre, wäre ich auch irgendwie so ein bisschen, ich würde mich so ein bisschen fühlen, wie so, ich weiß nicht, so das im Regal, das letzte Stück Kuchen, das im Regal liegen geblieben ist, weil Kara ja dann sagt, okay, danke, ich gehe, weil sie hat ja doch diese Hang-ups gehabt von wegen, ja, ich bin, also eine Ehe wird nicht geschieden, man hält fest und so auch ihre religiösen Überzeugungen und so weiter. Und weil, aber er gibt ihr ja dann sein Okay und deswegen sagt sie, okay, dann gehe ich auch, also mit einem etwas besseren Gewissen. Ja. Und dann kommt sie ja aber zurück, weil er ja nicht wollte.
Ja.
Und da hätte ich dann als Sam gesagt, also entschuldige bitte, ich bin ja nicht gut genug, wenn, also ich bin ja nur dann gut genug, wenn du nicht haben kannst, was du willst. Ja. Also ich hätte sie nicht zurückgenommen, weil der ist so verliebt in sie, dass er gesagt hat, Arme auf, komm her, Schatz. Ja. Also das war, ich weiß auch nicht, Sam ist irgendwie, ich mag den, aber ein Rückgrat hat er auch nicht. Zumindest nicht in der Beziehung. Also in anderen Dingen schon, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich finde es doof für den Charakter. Ich ärgere mich vielleicht ein bisschen für Sam. So.
Ja, die Karten liegen auch einfach nicht gut, einfach per Definition für Sam und Duala, weil das sind eben Nebenfiguren und die müssen eben quasi konkurrieren mit anderen Leuten im Cast, die eben zum Main Cast gehören, die eben Hauptfiguren sind, also Protagonisten, denen wir wöchentlich folgen. Und allein deswegen haben die einfach einen strategischen Nachteil. Und ich finde ja, die Duala bekommt in den letzten Folgen einige sehr, sehr tränenreiche Momente und darf mal ordentlich ihr Herz ausschütten und richtig emoten. Und das fand ich fand das schon ganz cool. Aber Sam, bei Sam fehlt mir das so ein bisschen. Vielleicht liegt es auch am Schauspieler. Ich bin mir nicht so sicher.
Ja, das Problem ist auch bei Sam, der ist sehr, sehr immer so one note, also immer so eine Gefühlsebene und die ist immer so der taffe, das taffe Alpha-Männchen und so.
Ja, man sieht den aber auch nie so richtig im Job, ehrlich gesagt. Ich meine, der war ja mal Sportler auf Caprica, dann war er eben der Rebellenanführer. Man muss sagen, seitdem hat er eben rein jobtechnisch genau nichts mehr zu tun, zumindest für uns sichtbar. Der ist auf irgendeinem anderen Schiff stationiert, der gehört ja nicht zum Militär, der ist kein Militärpersonal.
Ja, also was macht der den ganzen Tag?
Ja, genau. Vielleicht betreibt er auf irgendeinem anderen Schiff auch eine Bar oder eine Kantine oder was weiß ich, während wir eben bei Duala zumindest noch die Gewissheit haben, weil wir die immer auch on the job erleben, dass sie eben eine super kompetente auch Offizierin ist. Aber er ist ja eben, er kommt ja nur rein, um zu sagen so, Kara, nimmst du mich zurück? Komm
ja,
bitte.
Ja, genau. Und meine Arme sind immer offen. Und selbst wenn er ja, also ich finde, was er gut spielt, ist eben dieses absolute, schon fast verfallen sein, Kara. Aber so eine tiefe emotionale Geschichte oder so hat er jetzt, also es so eine Szene irgendwie, ich weiß nicht.
Also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist super progressiv, aber müsste sagen, eigentlich ist es eine sehr weiblich geschriebene Rolle.
Ja, aber ich meine, das hängt ja auch damit zusammen, dass Kara ja doch eigentlich hier den männlichen, sehr viele männliche Attribute von den Schreibern verpasst bekommen hat. Und du hast insofern schon recht, dass eine gewisse Rollenumkehr vorhanden
ist. Das ist schon ehrlich gesagt ganz cool tatsächlich. Aber ich meine, das hat ja Battlestar schon immer gemacht, aber jetzt gerade nochmal so eine Abgrenzung zu die, von der man eben sieht, nee, die ist schon cool. Die ist eine kompetente Offizierin und vertrauenswürdige Partnerin auch von Admiral Adama und so. Und die hat ein super gutes Standing an Bord, wohingegen eben Sam immer so der Eierkopf ist, der ab und zu reinkommt und du sagst so, mi. Also.
Ja, ach Gott, ja. Ja, also es ist so ein bisschen, es ist schade, aber und genau deswegen hatte ich mir ja erhofft, dass diese Folge tatsächlich einfach mal einen klaren Strich bringt, dass man sagt, okay, wenn man weiß, dass man diese zwei Figuren, Duella und Sam, einfach Lee und Kara zuliebe, die ja doch die wichtigeren Schauspieler und auch Charaktere dann sind, die mehr Raum einnehmen, auch in der ganzen Serie. Wenn man weiß, man will auf diese beiden setzen und die anderen beiden sind quasi vernachlässigbar, dann bring doch jetzt diese Storyline einfach zu einem Punkt, dann lass die ein Paar sein. Und wenn es dann nuklear in die Luft geht, das Ganze, ja, dann ist das so. Aber zumindest haben wir dieses Geeiere mit den zwei anderen Partnern nicht mehr. Und aber offensichtlich, ja, ich weiß nicht, also diese Folge will das, glaube ich, aber ich glaube dem nicht, ich traue dem nicht, weil einfach Kara viel zu unentschlossen ist, ganz so generell, also die kann sich auch nicht irgendwie, beziehungsweise sie hat sich ja entschieden und dann hat sie aber nicht bekommen, Richtig. Was sie wollte und ach ja.
Wollen wir zum zweiten Handlungsstrang wechseln, der nichts mit dem ersten zu tun hat? Ja.
Der war deutlich spannender.
Ja, sehr ungewöhnlich für diese Serie, nämlich ein zweiter Handlungsstrang, der überhaupt nichts mit dem ersten zu tun hat, der komplett autark funktioniert. Ich glaube, da gibt es keinen einzigen Verknüpfungspunkt, außer dass man eben einmal zu einem späten Zeitpunkt der Episode versucht, so mittels Crosscutting quasi so ein bisschen so auch die Parallelen in den Storylines aufzuzeigen. Aber ich saß davor und dachte mir, nee, nice try, also in Sachen Editing, das irgendwie so nochmal irgendwie so zu verknüpfen, aber die funktionieren komplett nebeneinander her. Da gibt es auch keine inhaltlichen Berührungspunkte, personellen Berührungspunkte. Und zwar die Storyline um Balter. Der sitzt nämlich nach seiner Gefangennahme in der Arrestzelle der Galactica und versucht, sich mit zerrissenen Stoffstreifen zu erhängen. In einer Nahtoderfahrung halluziniert er, als Zylone wiedergeboren zu werden. Doch Gator und eine Wache retten ihn in letzter Sekunde vor dem Tod. Da Balter keine glaubwürdigen Informationen über seine Arbeit unter den Zylonen auf New Caprica verrät, autorisiert Präsidentin Rosalyn den Einsatz einer bewusstseinsverändernden Droge. Balter verrät Adama, Ty und Rosalyn, ein unwissentlicher Kollaborateur, schwieriges Wort, der Zylonen bei der Zerstörung Capricas gewesen zu sein. Auch begreift er, keiner der Final Five, also kein Zylone zu sein, auch wenn er sich das so sehnlich wünscht. Als Verhandler soll Gator mit Balter sprechen, doch letzterer manipuliert ihn psychologisch, worauf Gator versucht, Balter zu töten. Rosalyn entscheidet, man werde Balters Schicksal in einem Gerichtsprozess verhandeln. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Da passiert nämlich eine ganze Menge. Vor allem viel in Balters Kopf. Das hat dir besser gefallen, sagst du.
Ja, das war also irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, da war mehr Action drin, aber da war mehr Action drin.
Ja,
ich fand es auch sehr spannend, weil halt natürlich auch hier ein paar entscheidende Fragen beantwortet werden. Nämlich zum Beispiel die Frage, ist Balter ein Zylone? Definitiv nein.
Bist das du dem auf den Leim gegangen, ne, dass jetzt erst wiedergeboren
für
wurde?
Für eine halbe Sekunde. Ja, okay. Ja. Ich meine, jetzt haben wir die Antwort definitiv nein.
Ja.
Aber das ist jetzt auch keine überraschende Antwort. Ehrlich gesagt hätte ich es viel überraschender gefunden, wenn er einer gewesen wäre.
Ja.
Und diese kurze Szene in diesem Schleimbad, wo er dann aufwacht, allein die Tatsache, dass da 3 Six drumherum standen, war schon so, oh, okay, vielleicht ist da doch wieder irgendwelche komischen Erfahrungen da in seinem Kopf sind da wieder zuständig. Was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass er hier wirklich mal auch wörtlich geäußert hat, was wir uns alle ja schon seit Staffel 1 fragen. Ist Six, die er sieht, wirklich, nicht wirklich, eine Halluzination, seine eigene innere Stimme oder vielleicht doch irgendwas ganz anderes? Das fand ich total spannend, weil er damit quasi das äußerte, was wir uns ja auch schon die ganze Zeit fragen.
Ja.
Aber es ist im Grunde ja auch egal. Also, es ist so, aber offensichtlich ist das eine Frage, die nicht beantwortet wird und beziehungsweise wird. Ich hoffe auch, sie lassen das offen, weil.
Ja, ja. Ich glaube, das ist auch so eine der Sachen, die auch in der Showbibel steht von Ron Moore, dass man das eben auch nicht preisgibt.
Ja. Aber das fand ich gut, dass das geäußert wurde.
Ja, hier in dem Fall ganz wichtig, die innere Stimme, die ihm sagt, jetzt bring dich doch um, hab keine Zweifel hier. Der Selbstwort wird dich zur Erlösung führen oder was weiß ich, ich paraphrasiere. Aber sie ist halt die metaphorisch auch diesen, wo stellt er sich drauf? So ein Schemel?
Aufs Bett?
Nee, genau.
die das ganze Bett dann da so wegstößt und ich dachte noch so, das finde ich so krass, wenn solche Aktionen von dieser Figur ausgeführt werden, von dem du ja eigentlich aber weißt als Zuschauer, dass das ja eigentlich Beuter trotzdem selber machen muss. Aber das deswegen, das finde ich immer so krass. Ich so, okay. Auch die Tatsache, also dass er überhaupt versucht, sich zu erhängen. Also ich glaube, es geht ja da nicht darum, dass er wirklich so verzweifelt ist, dass er sich umbringen will. Mhm. Sondern es geht ja in erster Linie darum, dass er einfach rausfinden möchte, bin ich ein Zylone? Wenn ich einer bin, dann müsste ich ja wieder aufwachen in diesem Schlammbad. Ich habe zuerst ehrlich gesagt gedacht, dass er sich umbringen möchte, damit er diese Erfahrung aus dem Tempel nachstellen kann, wo er, also die er ja nicht hatte. Also nach dem Motto, wenn er auf dieser Schwelle zwischen Leben und Tod ist, dass er dann in dieser Nahtoderfahrung die 5 letzten Zylonen zu Gesicht bekommt. Das hatte ich gedacht. Aber das war es ja dann doch nicht. Das war ja dann doch eher einfach nur Proof of Concept, bin ich ein Zylone oder nicht?
Genau.
Was übrigens auch total gut zu Bolters vermeintlich wissenschaftlichem Gehirn passt, weil ja, natürlich ist er jetzt mehr religiös unterwegs, aber vom Grund auf ist er ja ein Wissenschaftler. Und da hast du ja genau dieses Proof of, also mach ein Experiment und guck, was dabei rauskommt und schließe dann daraus sozusagen. Ja. Und das ist ja genau das, was er hier macht.
Ich fand auch psychologisch schon sehr smart, weil wir eben mal hier einen Selbstmord oder einen versuchten Selbstmord sehen, der eben nicht dadurch damit begründet ist, was sehr naheliegend wäre, glaube ich, für die meisten Figuren, die die Historie haben wie Bolter, nämlich der Versuch, so der eigenen Schuld zu entkommen oder sich der Verantwortung für die eigene Schuld zu stellen, einfach weil man in einer verzweifelten Lage ist, sondern der sich umbringt, weil er eben denkt, ja, irgendwie auf der anderen Seite wartet quasi für mich irgendeine Art von Erlösung. Entweder erkenne ich, dass ich ein Zylone bin, bin selber ein Zylone, werde einfach wiedergeboren oder ich sehe doch irgendwie vor meinem Tod so die Final Five. Also genau, da ist eine wissenschaftliche Neugier, aber natürlich auch der Sehnsucht, Wunsch, tatsächlich auch selber ein Zylone zu sein, diese Gewissheit zu haben, und das formuliert er ja auch später auch, von seinen Sünden reingewaschen zu werden, weil ihm jemand da draußen sagt, ja, du warst ja die ganze Zeit ein Zylone, du konntest ja nichts dafür. Du hast dich nicht manipulieren lassen.
Ja, er sagt ja auch, das ist quasi ein Neustart. genau, also ein Neustart, ein frischer Start auch dann. Was ich auch sehr gut finde dann am Ende in der Diskussion zwischen Adama und Roslyn ganz am Ende, dass sie auch darüber reden, was sie sich denn erhofft hatten. Sie meinte, sie hatte sich irgendwie erhofft, dass er auch mal seine Schuld zugibt, dass er vielleicht sich auch entschuldigt oder so, dass er also quasi zu dem steht, was er getan hat. Mhm. Dann sagt Adama ja auch ganz klar, sowas wirst du von einem Mann wie Bolter nie zu hören bekommen, weil er sich selber nicht als schuldig sieht. Und das fand ich so eine, also ich meine, das wissen wir, aber ich finde es gut, dass, also ich musste das jetzt alles nochmal hören, damit mir das noch deutlicher vor Augen eben ist.
Ja.
Denn genau so ist es. Bolter ist viel zu egozentrisch, um sich umzubringen.
Ja, natürlich.
Ich bin der Nabel dieses Universums, nicht nur der Welt des Universums. Ich bin so wichtig, ich bin der Auserwählte. Und also der würde sich nie im Leben umbringen, weil er irgendwie von Schuld geplagt oder sonst irgendwas ist. Dafür ist er zu egozentrisch. Deswegen fand ich das auch ganz gut motiviert hier auch mit diesem, weil ich war auch erst kurz überrascht, dachte, wie, der bringt sich um, was? Und dann ergab das aber alles irgendwie Sinn. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und man sieht hier dann auch in der Diskussion mit Geta später, er sieht sich ja tatsächlich auch nicht als schuldig. Also er sagt ja auch, mir waren die Hände gebunden, ich konnte nichts machen. Im Gegenteil, ich habe sogar aktiv dazu beigetragen, diese Situation umzudrehen und der Widerstandsbewegung zu helfen, indem ich nichts getan habe, als ich mitbekommen habe, dass du in Wirklichkeit dem Widerstand diese Nachrichten zukommen lässt und so weiter. Also ich meine, ich würde sagen, Bullshit.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass er das mitbekommen hat und ich glaube, der behauptet das jetzt einfach nur, um sich da besser dastehen zu lassen. Aber also ich meine, das sind, da muss man den Nerv auch erstmal zu haben, oder?
Ja,
also.
Es ist naheliegend, dass es Bullshit ist natürlich. Ich fand aber auch diese Umkehr der Kräfteverhältnisse mega smart und mega gut, weil es natürlich auch von einer Chuzpe zeugt, die da Bolter hat und einem unbegrenzten Narzissmus, ungehinderten Narzissmus, den er da komplett nochmal auslebt, um in der Situation, der er ist, quasi dem möglichen Tod ins Auge blicken, in so einer Arrestzelle sitzen, immer noch den Nerv hat, sowas durchzuziehen. So im Sinne von, nein, der wahre Verräter bist du.
Ja, aber dann auch derjenige, der in Kontrolle ist. Das ist ja auch total krass, weil mit dieser Aktion ja auch die Kontrolle an sich wieder zurückbringt. Also normalerweise sollte man meinen, der ist völlig hilflos, weil er ist ja da einfach ein Gefangener. Und er hat keine Kontrolle über sich, über seine direkten Lebensumstände, über er kann nicht raus und so weiter. Aber in dem Moment, in dem er sich halt umbringt, reißt er diese Kontrolle wieder an sich ran. Und ich finde es auch irgendwie krass, dass man gar nicht auf die Idee gekommen ist. Also gut, bei Bolter wahrscheinlich sowieso nicht. Aber gibt es nicht sowas wie eine Suicide Watch? Also ich meine, das hätte man vielleicht mal bedenken sollen. Und vielleicht sollte auch so ein Wärter da irgendwie auch ab und zu mal reingucken und so.
Ja, das
also
stimmt.
Es war so. Und wäre Gerke dann nicht da gewesen, hätte es dann funktioniert? Fragezeichen. Und allein die Tatsache, dass der überhaupt sowas knüpfen kann, so ein vermeintliches Seil. Ich weiß auch gar nicht, aus was, irgendein schwarzer Stoff. War das aus seinem Hemd?
Das wird ein Bettlaken sein oder so.
Ja, also
du hast ja recht, es ist ein bisschen so der Jeffrey Epstein-Moment, der von Battlestar Galactica. Das gibt übrigens auch Ron Moore zu in seinem Podcast-Kommentar. Der sagt, da muss man schon sehr viele kreative Freiheiten sich erlauben, dass man hier Bolter in der Restzelle steckt und sagt, wir lassen ihn einfach mal machen und keiner guckt rein. Wir schließen die Tür und gucken mal nicht, was er in seiner Zelle macht. Also, ja, klar. Suicide Watch wäre angebracht gewesen.
Also ja, zumindest in dem Moment, in dem ich feststelle, dass er mit sich selber redet. Weil, also ich meine, selbst wenn man meint, dass Bolter so ein egozentrisches Arschloch ist, der wird sich nie im Leben was antun. Aber in dem Moment, in dem ich mitkriege, er redet mit sich selber, das wäre der Moment, wo ich sage, okay, jetzt gucken wir da öfter mal rein. Und
Battlestar ist auch hier wieder ziemlich topical, würde ich sagen. Hier haben wir wieder so eine kleine 24-Referenz, finde ich, indem wir so eine Folterszene haben, in der eben auch sich Gedanken gemacht wird, wie man möglichst auf möglichst schmerzhafte und unangenehme und moralisch fragwürdige Weise Informationen aus Menschen rauskriegt. Wie es Jack Bauer tut in 24. Adama schlägt nämlich vor, hier Drogen einzusetzen, was natürlich sehr an diese Verhöre unter LSD-Einfluss damals seitens der CIA in diesem Projekt MK Ultra in den 50er, 60ern erinnert, um da einfach aus Menschen Informationen rauszukriegen, aus Gefangenen, aus Geiseln, mittels Bewusstseinskontrolle und Gedankenumprogrammierung. Altes Ding, alter Hut, hat das für dich funktioniert hier im Kontext einer Sci-Fi-Serie? Oder war das so ein bisschen zu sehr, kenne ich doch woanders her? Gab es das nicht schon mal irgendwie im Paranoia-Kino der 70er Jahre oder so?
Es hat für mich insofern funktioniert, weil wir uns ja hier in einem militärischen Umgebung befinden. Also im Kontext dessen hat das für mich schon Sinn ergeben.
Was das für mich keinen Sinn ergeben hat, dass Rosin so erstaunt darauf reagiert mit, was? Wie? Habe ich nie von gehört. Weil ich dachte, die ist gestandene Politikerin. Also das muss doch, der kann doch auch nicht alles vorbeiziehen.
Ja, aber. Ja, und also ich war ein bisschen überrascht darüber, dass die dann wirklich ganz rigoros gesagt haben, und wir haben da jetzt auch keine Hemmungen oder so, wir machen das jetzt.
Ja.
Und das war, ich hatte da irgendwie mehr so moralisches Konundrum irgendwie mir erwartet. Aber das war nicht. Das war so, ja, jetzt ziehen wir das durch, schnall irgendwie den Kopf fest und so. Mhm. Ja, und ich meine, wir wissen ja, dass Bolter ja auch einfach körperlich in der schlechten Verfassung ist. Also nicht nur, dass er vielleicht emotional auch damit sich ringt, in Fragezeichen, sondern er isst ja auch nicht mehr und schläft nicht mehr und so. Also, und dann
stimmt,
jetzt
ja,
auch noch die Droge und top.
Erwähnt.
Also.
Naja.
Und ich weiß auch gar nicht, das Problem ist auch immer bei dieser Art von Verhören unter Droge, dass ich auch nie so richtig weiß. Und ich glaube, das ist ja auch so ein grundsätzliches Problem, wie viel davon ist quasi Drogenfantasie und wie viel ist Wirklichkeit? Also was von dem, was er mir erzählt, was kann ich da überhaupt ernst nehmen von?
Ja, nochmal einen Schritt zurück, bevor wir die Frage vielleicht beantworten oder darüber spekulieren. Ich fand tatsächlich fast interessanter diese ganzen Momente, mit Blick auf das Verhältnis zwischen Adama und Rosalyn als mit Blick auf Bolter. Weil Bolter ist interessant genug, über den reden wir auch gleich noch. Aber ich habe mich eben auch gefragt, ob dieser Vorschlag von Adama, der diese ganze Drogensache ins Spiel bringt und möglicherweise Folter, und das fällt für mich schon unter den Aspekt Folter, ob das eine Art und Weise war, auch Rosalind zu besänftigen, ob es nicht vielleicht sogar die humanitäre Alternative wäre zu dem, was Rosalind will, weil anscheinend vorher machen die ja gar nichts. Ich meine, die befragen den, aber wir sehen nicht, zumindest dem wissentlich, dass da irgendwie sowas in Sachen Folter und sehr, sehr strenge, brutale Verhöre stattfinden. Rosalind sagt, der gibt keinen Informationenpreis raus mit ihm durch die Luftschleuse. Und
ja, wobei ich mir nicht sicher war, wie viel davon gespielt war, um eben ihm Angst einzujagen, weil das war ja das, so löste sich die Szene ja hinterher auf. Ich habe auch gedacht, wow, da, also die explodiert da emotional. Ich habe ja das auch abgenommen tatsächlich, dass sie da wirklich kurz mal sich vergessen hat. Mhm. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass die Leute aus der Luftschleuse schasst, auch wenn es bisher immer nur zu lohnen waren. Aber tatsächlich war das ja wohl, so wie ich es mitbekommen habe, gespielt, damit er eben Angst bekommt und dadurch eben dann auspackt. Und das hat ja aber auch nicht geklappt. Also das war eine abgesprochene Taktik.
Okay.
So habe ich es verstanden.
Mhm. Ja, das kann durchaus sein. Interessant.
Und es kann auch sein, dass sie in dem Moment vielleicht auch wirklich ihren Gefühlen Luft gelassen hat. Also das gehe ich schon von aus, aber...
Aber interessant, dass man überhaupt darauf zurückgreift und nicht gleich den Weg geht, also den viel härteren Weg geht und gleich sagt, okay, Folter, einfach mal Daumenschrauben wortwörtlich, aber auch im übertragenen Sinne anlegen durch psychologische Folter und den Typ irgendwie die Informationen da, die rausquetschen, die man eben hören will. Sondern man bedient sich eben so dieses Taschenspielertricks quasi und sagt dann, wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann eben nicht. Wollten die, glaube ich, auch nicht mehr machen, weil Rosalind sagt ja auch am Ende der Folge, ja, das hat ja nun mal gar nicht funktioniert, dann kriegt er eben einen Gerichtsprozess. Ja.
Ja, die Frage ist halt auch, wo ist die Linie, die man dann in dem Moment, wo ist die Grenze, die man überschreitet? Weil die Grenze ist für mich tatsächlich schon überschritten an dem Punkt, an dem sie Drogen einsetzen.
Ja.
Aber, und denke ich mir auch, also wenn sie den Schritt schon gegangen sind, dann können sie ja quasi auch noch den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir machen wirklich auch körperliche Folter. Aber das ist ja dann offensichtlich ein Schritt, der zu weit geht. Also da ist dann doch das Gewissen, weil ja auch Adama immer so ein bisschen Senior, ja auch immer so als das lebende Gewissen sozusagen da fungiert. Da ist das offensichtlich dann doch eine Grenze, die er nicht überschreitet. Also deswegen, ich finde es so ein bisschen schwammig auch, weil also die Tatsache, dass sie die Drogen zulassen, aber dann zu konkreter körperlicher Folter Nein sagen. Also, weißt du, wenn du das eine zulässt, dann ist es auch egal, dann kannst du das andere auch zulassen.
Das hat mir eben auch so ein bisschen Kummer und Kopfzerbrechen verursacht. Und deswegen habe ich mich auch eben gefragt, ist diese ganze Drogensache vielleicht auch ein Nudge von Adama, so Rosalind in eine Richtung zu stupsen, die er vielleicht lieber sehen will. Dann wiederum, genau, habe ich noch das im Kopf, was du gerade erwähnst, nämlich so der Admiral als das wandelnde gute Gewissen und die moralische Integrität hier an Bord der Galactica und Rosalind immer die da so hitzköpfig ist manchmal. Ich habe es nicht ganz verstanden, die Dynamik, dass man überhaupt komplett anscheinend davor zurückschreckt, wirklich Foltermethoden anzuwenden, aber dann bei erstbester Gelegenheit, wenn dann Adama sagt, da gibt's übrigens was, dann Rosalind sofort sagt, okay, go for it. Und da anscheinend gar keiner mehr Skrupel hat, außer Dr. Kottl, der da im Hintergrund dann immer rumsteht und sagt, ich weiß nicht, oh Leute, ich weiß nicht.
Es ist super gefährlich, körperlich, ja. Ach, also genau, das war so ein bisschen auch für mich schwierig.
Egal, am Ende liegt er da in so einem Becken, in so einem Bassin und wird eben verwirrt.
Ja. Also du hast eine sehr gute Meinung von Adama, weil?
Weil?
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der...
Ich habe keine gute Meinung von Adama. Ich wollte nur sagen,
nein, eine gute Meinung von Adama, weil du ihm halt unterstellst, dass er das alles gemacht hat, um Rosalind quasi auf seine Seite zu bringen. Ich wiederum denke mir so, Rosalind
eine humanitärere Alternative zu bieten, als ihn einfach hinzurichten. Aber du hast ja vollkommen recht. Okay. Es war ja wahrscheinlich eine abgesprochene Sache und die hatten niemals wirklich ernsthaft vor, ihn aus der Luftschleuse zu schmeißen. Das stimmt schon.
Also sie haben sich natürlich verschiedene Taktiken überlegt und als die dann nicht gefruchtet haben, haben sie gesagt, okay, dann ist unser letztes Mittel, das uns noch zur Verfügung steht, doch tatsächlich eben diese Drogengeschichte.
Ja, wie praktisch auch, ja.
Und das ist eine Grenze, über die wir, wo wir willig sind, drüber hinwegzuschreiten.
Ja.
Aber mehr nicht. Also das ist das Äußerste. Mhm. Aber das ist halt für mich persönlich schon ein Schritt zu viel.
Mhm. Ja, klar.
Aber natürlich im Vergleich zu rein körperlichen Folter ist es natürlich immer noch die humanere Variante.
Ja, sagen wir mal so. Ja. Also wenn dann Bolter auspackt und unter Drogeneinfluss, unter Folter und dann da alles preisgibt und auch dann der spätere Austausch mit Gator, ich finde das alles relativ cool. Ich finde den Weg dahin aber reichlich holprig. Erstmal, weil mir so die Beweggründe der, also vor allem von Rosalind und Adama, das zu tun, was sie eben tun, nicht wirklich klar sind, weil ich mir denke, das ist jetzt auch nicht erst irgendwie ein Tag her, dass sie wahrscheinlich da Bolter an Bord des Schiffs geschleppt haben, sondern wahrscheinlich schon wieder eine Woche. vielleicht auch nicht.
Ja, aber Bolter hatte doch, also dass einfach viel Zeit vergangen ist, glaube ich, hat man auch daran gesehen, dass Bolter diesen Bart hatte.
Ja, ich denke
dachte,
auch.
Moment
ja,
mal, der braucht doch ein paar Wochen, bis der genau. so gewachsen
und,
ist.
Und der Hungerstreik wird erwähnt, will heißen, der ja. wird schon mehr als jetzt nur irgendwie 6 Stunden nichts gegessen haben oder
ja,
so.
Ja.
Also es ist Zeit vergangen und trotzdem haben die alle keinen wirklich guten Plan und dann kommen die eben mit dieser Nummer um die Ecke, die schon in unserem Jahr 2026 oder ja. 2007 ein ziemlich alter Hut ist. Nämlich, das ist, als wenn wir jetzt noch mal, wobei, ich wollte gerade sagen, das ist, als wenn mir jetzt nochmal jemand ankäme mit irgendwie Roswell Aliens. Andererseits hat Steven Spielberg erst vor wenigen Monaten einen Film nochmal darüber gemacht.
Aber der ist doch, ist der nicht ein Flop gewesen? Ich weiß es nicht.
Ich fand den sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, ja.
Ich weiß nicht, wie die Zuschauerzahlen waren. Ich hatte gedacht, der sei gefloppt,
aber
ich weiß
Flop.
Es nicht.
Ich glaube auch, der war
okay,
nicht viel
Geld. Ich habe ihn noch nicht ja. gesehen. Ich habe tatsächlich mehrere Dinge gehört, von ganz, ganz schlecht bis jetzt zu dir gut.
Aber dieses CIA-Experiment hier mit Folter, Verhörmethoden unter LSD-Einfluss, das ist ja wirklich schon eine wirklich alter Hut.
Ja, aber ich meine, dass du hast schon recht, das ist natürlich auch ein Kind, diese Serie ist auch ein bisschen ein Kind ihrer Zeit. Und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass eben auch 9-11 und auch diese ganzen Nachspiele von 9-11 und so weiter damit reinspielen in diese Serie ganz deutlich.
Ja, aber der
deutlich.
War on Terror, der war ongoing. Das war ja ein Ding der frühen Nullerjahre.
Ja, ja, aber ich meine, und ich glaube auch in diesem Kontext ist das einfach was
okay.
Also ich denke da weniger an die 70er und so oder 60er oder was auch immer. Hm. Ich denke dann doch eher auch an aktuelle Situationen in dieser Zeit,
ja.
wo das, glaube ich, auch so ein Go-To-Mittel war, eben um den Krieg gegen Terror,
ja.
TM, eben erfolgreich zu führen. Deswegen, ja.
Okay, okay. Ich will auch nicht zu streng sein. Ich meine, der Punkt, an dem wir dann landen, nämlich mit Bolter in diesem herbeiimaginierten Wasserbassin, wo ihm dann halt Dama dann so die Licht ins Auge scheint mit der Taschenlampe und er nimmt das wahr als so unbarmherzigen Scheinwerfer, der auf ihn gerichtet ist. Und er sieht sich da umgeben von so einer Gruppe von Menschen. Wer sind
ja,
die eigentlich?
Sixes. 3 Sixes.
Das sind die, ich glaube, das sind die, neben denen er aufwacht, nachdem er da seinen Selbstmordversuch unternimmt. Aber dann später in diesem Bassin, dass er umgeben von so Menschen mit Dreck im Gesicht und Kindern, das sind wahrscheinlich alles die Opfer auf Caprica, ne, deren
das
Tode er verschuldet
sie, ja,
hat. So habe ich
sein.
Das gedeutet.
Ich das, also, so, genau, so hatte ich es interpretiert oder zumindest eine bisher eigentlich gesichtslose Masse für ihn, genau.
Ja. Bis auf den einen,
vielleicht
den er
sind
kennt.
Auch noch ein paar Opfer, vielleicht sind auch noch ein paar Opfer von, also Caprica wäre, New Caprica wäre sinnvoll. Vielleicht sind auch noch ein paar Leute untergemischt aus der grundsätzlichen Auslöschung der Menschheit. Da ist er ja auch für verantwortlich, darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, richtig, das meinte ich ja. Ich glaube da.
Ach so, du meintest nicht New Caprica, sondern du meintest schon Caprica. Okay.
Auf beiden Planeten, aber natürlich der Bodycount, also die Anzahl der Opfer auf Caprica ist natürlich sehr viel höher, wahrscheinlich in den Milliarden.
Ja, ja.
Und ich glaube, da soll uns ja auch diese frühere Szene hinführen, dass er schon diese Gewissensbisse hat und diese Schuldgefühle, indem er da an diese Opferwand quasi herangeführt wird und er sagt, ach hier, den einen kenne ich, der war mal mein Laborassistent und ich habe ihm irgendwie seine späteren Verlobten.
Patenonkel seines Sohnes,
ja,
genau. Ja, aber auch interessant, dass eben Roslyn ja auch dann konkret eben fragt, also herausfinden möchte, ob er auch schuldig ist oder mitverantwortlich ist für die grundsätzliche Auslöschung der Menschheit, weil ich dachte, das ist ja auch ein Schritt, also ich meine, ich würde verstehen, wenn sie in diesem Verhör dann konkret fragt, inwiefern er involviert war in New Caprica und ob er da Details geben kann, aber tatsächlich geht sie ja dann noch einen Schritt weiter zurück und sagt, nee, Moment mal, und nicht nur New Caprica, was wir ja eigentlich bestätigt wissen, sondern auch eben diese Geschichte auf Caprica an sich. Und dann sagt sie auch, und diese Blondine und so weiter. Also sie ist da ja schon auf der richtigen Fährte, aber so diesen Gedanken, dass er vielleicht auch grundsätzlich schuld sein könnte an der gesamten Ausrottung der Menschheit, da ist ja sie die Einzige, die irgendwie in diese Richtung geht. Also die anderen irgendwie auch Adama oder so, also Schulterzuck und
das stimmt, ja. Und Bolter windet sich ja da auch ganz gut raus, muss man ihm fairerweise anerkennen, indem er sagt, er sich ja natürlich schon bewusst ist, rückblickend, dass er da wohl einen großen Fehler begangen hat mit dieser blonden Frau, da das Verteidigungsministerium, die sie da mitzunehmen und ihr Zugriff zu erlauben auf irgendwie Raketenabwehrprogramme und was weiß ich. Aber er windet sich ja da ganz gut raus, indem er sagt so, ich? Nein, niemals und so, weil er dann irgendwie,
ja.
Wie heißt das, Denial? Da gibt es ja auch so eine Terminologie für in der amerikanischen Rechtsprechung, so von wegen, wenn man nichts davon gewusst hat, kann man sich irgendwie glaubwürdig da rausreden, im Sinne von, ach so, ja, natürlich hat mein Sohn in meinem Sinne einen Auftragsmord für mich durchgeführt, aber ich hatte davon ja keine Ahnung, sowas.
Ja, also
ne?
es ist, und ich bin auch gespannt, ob diese Ermittlungen sozusagen oder diese Vorwürfe, ob die dann auch mit aufs Tapet kommen, wenn wir dann die große Gerichtsfolge haben. Ich überlege auch gerade, wenn nächste Woche die Gerichtsfolge ist, dann bin ich aber jetzt schon enttäuscht davon, dass diese Folge dann nicht so gut sein soll, weil Gerichtsfolgen können
nein,
doch so
nicht.
Gut gemacht werden. Achso,
ist
okay.
Nicht, nein.
Na gut, okay, gut. Also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, Gerichtsfolgen können wirklich sehr gut sein.
Ja.
Und aber da bin ich gespannt, ob das dann auch mit, also weil die Gerichtsverhandlung, die ist ja nicht nur, also ich würde erwarten, als Außenstehender, der nicht involviert ist, wenn Walter seine Gerichtsverhandlung, die er ja möchte, kriegt, weil er sagt ja, ja, ich bin ein Mitglied dieser Zivilisation und dieser Gesellschaft und mir steht eine Gerichtsverhandlung zu, in dem Moment, in dem ja Ruskin so tut, als würde sie ihm aus dem Luftschacht schmeißen wollen. Naja, also auf jeden Fall bin ich gespannt, ob das noch irgendwo in, also noch weiter verhandelt wird und noch weiter diskutiert wird.
Hoffentlich nicht
und,
zu lange.
Aber stell dir mal
Sache
vor, die kriegen raus, Walter ist nicht nur schuld an New Caprica, sondern auch an der kompletten Zerstörung aller Menschen, so wie man, also oder der gesamten Bevölkerung, so wie man sie halt kennt.
Ja.
Also was machst du dann mit dem? Führst du dann die Todesstrafe wieder ein? Weil also lebenslanges Gefängnis ist noch zu gut. Übrigens, gibt es auch die Todesstrafe? Fragezeichen. Also das ist auch übrigens eine interessante Frage. Aber die hatten wir schon mal ein bisschen, als wir über die Gefangenenschiff hier.
Oh Gott, ich möchte nichts Falsches sagen, weil ich weiß genau, wir haben dieses Gespräch geführt, aber hier Stichwort Capital Punishment. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Im Militär, in den militärischen Rängen vielleicht.
Ja,
aber
und
bei
aber,
Zivilisten?
Ja, also ich glaube ja, offiziell gibt es keine Todesstrafe, weil sonst hätte man einfach diese ganzen Gefangenen, die da alle auf ihrem Schiffchen waren, irgendwie vielleicht geschasst oder so. Aber
wie sind die denn verblieben, nachdem die diese ganzen Verräter da hingerichtet haben, durch diesen kleinen Rat, den sie da initiiert haben? Danach
ja, also
haben sie doch gesagt,
ja
auch, das ist jetzt vorbei, das hat jetzt ein Ende, dann Roslyn.
Ja, also ich frage mich nämlich auch, wenn Geta eine Gerichtsverhandlung bekommt, dann ist ja dieses grundsätzliche Pardon, das Roslyn ja rausgegeben hat, nach dem Motto, ich habe ein Generalpardon erlassen, das gilt ja auch für Walter.
Ja.
Also eigentlich dürfte der keine Gerichtsverhandlung bekommen. Zumindest nicht. Also ihm dürften die Ereignisse auf New Caprica dürften ihm nicht zu Lasten gelegt werden, weil er ist ja auch Teil dieses Generalpardons. Das heißt, diese Verhandlung müsste rein um Caprica gehen und das wird es bestimmt nicht tun.
Ja.
Also das ist irgendwie, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen so Pick and Choose. Also wir suchen uns die Leute aus, die wir vor Gericht stellen wollen. Und weil also eigentlich, wenn wir wirklich strikt nach den Regeln gehen, dann dürfte es keine Gerichtsverhandlung für Walter geben. Zumindest nicht, wenn es um die New Caprica-Geschichte geht.
Ich möchte nicht zu viel vorweggreifen.
Nein,
wie gesagt, ich
aber
weiß
ich meinte
ja, was
nur,
kommt.
Also
wir
dieses Generalpardon, das ist so ein bisschen, also irgendwie. Ja,
du hast recht. Andererseits, und das werden sie auch nicht müde zu erwähnen, deswegen haben sie ja auch ihn in diesem Leichensack da an Bord geschmuggelt, wissen sie ja, die könnten ihn niemals wieder auf freien Fuß lassen, ohne dass er nicht weiter, ohne dass er weiter, warte mal, wie geht das jetzt? Ohne dass er nicht weiterkäme, doppelte Verneinung, keine Ahnung.
Ohne dass
er
verfolgt werden würde
genau,
von der Bevölkerung.
Er käme keine 10 Meter weit, ohne dass ihm irgendjemand ein Messer in den Nacken rammen würde. Also,
naja,
das ist ja
also meinst du aber, dass die, also ja, ich habe das Gefühl, die brauchen grundsätzlich einen Sündenbock.
Ja.
Aber meinst du, das würde dann so eskalieren tatsächlich? Wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Das glaube ich schon.
Ich finde es halt so krass. Also ich meine, also wir kriegen ja stellvertretend diesen Teil der Bevölkerung gezeigt durch Geta, der ja diesen Hass in sich hat auf Walter. Roslyn ja übrigens auch, nur Roslyn ist weniger zu Gewalt bereit, während Geta ja wirklich, der rammt ihn doch dann den Stift in den Nacken. Also das ist ja, und übrigens auch nach einem Moment, wo wir uns alle fragen, was hat er ihm gesagt? Ich dachte so, ich habe für eine Sekunde gedacht, oh, mach die Untertitel an, aber dann wurde ja wirklich so leise, dass man es dann nicht gehört hat.
Nein.
Ja, also ich weiß nicht, dieser Moment, also es ist ja dann so, wir sind ja dann in einem Moment in dieser Story, wo einfach Roslyn und Adama feststellen, sie kriegen nichts aus Walter raus.
Ja.
Die letzte Chance, die sie haben, ist vielleicht eben jemanden zu schicken, dem er vertraut. Und dann finde ich das so lustig, dass sie ausgerechnet Geta wählen, weil ja, Geta ist natürlich derjenige, der am engsten an Bolter dran war.
Ja.
Aber Geta ist auch derjenige, der die ganze Zeit als Doppelagent dem Widerstand Informationen geliefert hat. Also ich meine, sorry, aber
es ist,
das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, oder? Also ich dachte, das weiß man.
Jetzt gehe ich da natürlich daran mit der doppelten Seherfahrung. Ich habe die Folge nicht zum ersten Mal gesehen. Ich weiß ja auch, wie es weitergeht und bin ein bisschen vertrauter mit dem Serienkosmos, glaube ich, als die meisten Menschen, die das jetzt zum allerersten Mal sehen. Aber ich glaube auch, ich möchte trotzdem meinen, die meisten Leute sind da einfach schon ein bisschen weiter als die Serie gedanklich. Dachte mir nämlich auch, als sie dann Geta da reinschicken mit, jetzt kann er doch mit dem verhandeln, so von wegen, daher der deutsche Episodentitel Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt legen wir eben mal den Stick, den sprichwörtlichen im Englischen, beiseite und holen die Carrot, also die Karotte raus und arbeiten mit der, also eher so eine positiv motivieren, statt irgendwie Angst auszulösen. Mhm. Wieso ausrechnet Geta? Und dann sagt eben an irgendeiner Stelle dann Roslyn oder Adama, ja, ach nee, Geta war gar nicht in der vorherigen Nacht in seiner Zelle, um quasi ihn zu liebkosen. Er wollte ihn umbringen. Und dachte, ja, aber das ist das nicht naheliegend gewesen schon? Also,
ja, also ich verstehe das auch nicht, dass sie, also es ist so, die Auswahl an Leuten, die man in die Kategorie denen vertraut Bolter setzen kann, ist quasi null.
Ja.
Der Einzige, der da halbwegs dran rankommt, ist Geta, weil er eben einfach so lange Zeit auf New Caprica so eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Also ich verstehe schon, dass die da einfach gar keine Auswahl haben, weil wen sollen sie sonst nehmen? Aber dass Geta diesen Hass hat auf Bolter und dass sie das nicht in Betracht ziehen, das verstehe ich nicht.
Ja.
Weil das ist ja nun wirklich kein Geheimnis. Auf der anderen Seite, vielleicht denken sie, alle haben so einen großen Hass auf Bolter und können nicht abschätzen, wie groß dieser Hass wirklich ist. Weil ich meine, wir erinnern uns dran, dass ja Lee, ja, als dann Bolter ja im Tempel da irgendwie stand, ihm ja auch eine verpasst hat und gesagt hat, Sohn, jetzt kommst du nach Hause, so nach dem Motto.
Ja.
Also der hat ja auch da seine Wut ausgelebt in dem Moment. Also vielleicht sind die alle so angepisst und wütend auf Bolter, dass sie irgendwie das unterschätzt haben, wie stark dieser Hass dann auch ist bei Geta. Wobei ja Geta tatsächlich sich ja eigentlich ganz gut zusammenreißt in diesem Gespräch, bis zu dem Punkt, wo eben rauskommt, ja, Bolter ist gar nicht so dumm und fällt eben nicht darauf rein, auf diesen Manipulationsversuch, sondern seinerseits manipuliert halt eben andersrum eben die Zuhörenden.
Das ist toll, ja.
Das ist super und vor allen Dingen, wir wissen ja auch, dass Bolter wirklich hochintelligent ist, der ist ja ein Genie. Und der ist ja so ein Tech-Genie quasi.
Mhm.
Und das vergisst man, finde ich, auch irgendwie so zwischendurch mal, weil es alles so emotional, alles, was mit Bolter zu tun hat, ist so emotional, ist immer so runtergebrochen auf die Gefühle, dass man vergisst, dass der einfach auch ein sehr, 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 sehr smarter Mensch ist. Und
ja.
Das merkt man halt in diesen Manipulationsversuchen auch und so weiter, die er ja selber auch macht und wo er auch Dinge, die er komplett umdreht. Also hier ist es auch wieder dieser Power-Shift. Auch hier wieder zieht er diese Power oder diese Macht an sich zurück, obwohl er eigentlich in der Gefängniszelle sitzt und er eigentlich der Schwächere sein sollte. Und dass er das schafft, eben das so umzudrehen, das ist schon sehr, sehr gut. Also ist auch super spannend für diese Figur. Und gleichzeitig macht er etwas, was auch so typisch Bolter ist, nämlich, wenn er mal eine Schwachstelle gefunden hat, dann nutzt er die auch gnadenlos aus und legt den Daumen in die Wunde und presst richtig zu, richtig, wo es weh tut. Und das macht er bei Geta auch. Und das macht er natürlich auch, um sich zu rächen. Also weil der muss sich quasi der sucht sich seine Amüsements.
Ja, ja.
Und deswegen würde ich gern wissen, was er Geta gesagt hat. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Es muss irgendwas, also es soll uns ja, es soll ja implizieren, dass er irgendwas gesagt hat zu Geta, was wir nicht wissen, über ihn.
Ja.
Und das ist ja auch das, was er sagt zu Roslyn und Adama, von denen er ja weiß, dass er zuhören, so, also wenn ich euch quasi erzähle, was ich weiß über Geta und das große Geheimnis, bla bla bla, und dann flüstert ihr mir was ins Ohr. Und ich glaube aber nicht, dass da irgendein großes Geheimnis ist, sondern dass das einfach nur die Taktik ist von Bolter und er in dem Moment irgendwas zu Geta sagt, was ihn so provoziert, dass er halt ausrastet.
Ja.
Weil man würde ja es sonst so interpretieren können, dass man sagt, Geta hat gerade erfahren von Bolter, dass Bolter irgendeine super wichtige Geschichte über ihn weiß, von der Geta nicht will, dass sie rauskommt. Und deswegen sticht er ihm das in den Hals. Also um quasi Beweise zu vernichten. Aber ich glaube tatsächlich ist das hier nur so eine Situation, in der halt Geta ausrastet, weil er irgendwas ihn beleidigt hat, irgendwie, keine Ahnung. Also irgendwas hat er gefunden, einen Schwachpunkt, wo er den Daumen reingelegt hat.
Eine Erpressung.
Ja, ich weiß nicht, oder Beleidigung seiner Familie oder kein, also irgendwas, was Geta wohl so auf 180 bringt, der ist ja eh schon wütend. Und da, also, dass er quasi ausrastet. Und ich glaube, Adama durchschaut das. Ich glaube, Roslin
was
nicht.
Was Balter ja hörbar sagt, ist, dass Balter, bevor Geta was ins Ohr flüstert, was wir nicht mitkriegen, dass Geta vorwirft, beides für beide Seiten gespielt zu haben. Und dass eben deswegen Geta der wahre Verräter sei, weil er im Grunde der absolute Opportunist ist und für beide Seiten gearbeitet hatte. Quasi profitiert hat von der Macht, die er unter als Gehilfe, als rechte Hand von Balter hatte und eben auch gleichzeitig irgendwie Informationen geleakt hat an den Widerstand und sich damit quasi alle Türen offen gehalten hat. Ich glaube, das
ist... Ich finde es so krass, dass Balter das da umdreht und quasi dann sagt, ja, und wer ist denn hier der richtige Verräter? Weil ich habe ja absichtlich weggeguckt, obwohl ich wusste, dass du quasi Nachrichten der Widerstandsbewegung lieferst. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich ein Held und du bist der richtige Verräter, weil du nämlich nicht wusstest, dass ich weggeguckt habe. So nach dem Motto, ich dachte so,
wow. Du hast die Situation jetzt auch schon... Das Szenario, in dem wir uns befinden, auch sehr, sehr detailliert gerade beschrieben. Ich kann dem auch wirklich nichts hinzufügen. Ich finde es eine wahnsinnig spannende Ausgangslage für das, was noch kommt. Ich finde den Weg dahin ein bisschen holprig, weil man eben an vielen, vielen Stellen einfach fünfe gerade sein lassen muss, um an diesem Punkt zu kommen, dass überhaupt Rosalind und Adama und Ty das zulassen, dass diese Verhörsituation entsteht, dass überhaupt dieser Power-Shift da funktionieren kann. Auch dass Balter dann im, sag ich mal, inszenatorisch, im dramaturgisch wirksamsten, wirkungsvollsten Moment dann zur Kamera hochguckt und sagt, und so habe ich euch gegeneinander ausgespielt. Und überhaupt, dass man Geta da reinschickt, ist totaler Quatsch.
Ja.
Auch unter keine anderen Wachen. Ich meine, klar, man will diesen intimen Moment erzeugen zwischen Geta und ihm, wo dann Geta die Möglichkeit hat, dann einfach so Balter in so eine Richtung zu natschen, dass eben Balter sagt so, ja, okay, ich gestehe alles. Aber die wissen doch alle Beteiligten, auch wenn hier Rosalind sich immer noch der Illusion hingibt, sie kriegt irgendwann Schuldeingeständnis von Balter und damals sagt, nee, kriegst du nicht. Muss doch allen klar sein, dass, wie du es auch gerade gesagt hast, Balter das absolute Supergenie ist und dass er natürlich alles versucht, alles tun wird, um die Situation zu seinen Gunsten umzudrehen. Und naja gut, wir haben jetzt eine gute Ausgangssituation für das, was noch kommt, aber der Weg dahin ist so...
Ja, das stimmt. Der ist sehr
holprig.
Nicht so
wahnsinnig bis smart auch von allen Beteiligten.
Ja, und der hat auch sehr viele Lücken und so weiter. Also da sind schon einige Dinge drin, wo ich auch sage, ich finde das grundsätzlich das Ergebnis aber sehr spannend zu sehen, dass einfach, obwohl Balter die ganze Zeit eigentlich offensichtlich in der schwächeren Position ist, er ist gefangen, er kann nicht raus und so weiter, dass er trotzdem alle Fäden in der Hand hält. Also er hat ja mehrfach die Situation und die Macht an sich zurückgezogen und Leute einfach manipuliert. Und das ist jetzt auch der Eindruck, den man am Ende hat. Man hat das Gefühl, er hat irgendwie alle Fäden in der Hand. Es läuft genauso, wie er das möchte. Und ich finde, die letzte Szene, die er mit Six dann auch hat, wo er mit ihr dann quasi wieder imaginär spricht, unterstreicht es nochmal, als sie ja sagt, ja, aber du hast ihnen nicht gesagt, dass du der Auserwählte bist. Ja. Und er so, manche Geheimnisse muss man ja auch noch für sich behalten. Und ich so, okay.
Ja.
Also da kommt noch was. Genauso wie auch das Foreshadowing übrigens, apropos Auserwählte, das Foreshadowing mit Kara, wo ja dann auch Sam kurz sagt, ja, also können wir bitte mal über diese ganze, du hast ein Schicksal reden, vielleicht ist ja doch was dran.
Ja.
Und sie das so wegbügelt. Also aber vielleicht war das auch klar, so ein bisschen so ein kleines Foreshadowing, dass da noch Sachen kommen. Was ich noch interessant fand war, achso, vielleicht willst du da noch...
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Was ich noch interessant fand war, also dass Geta ja dann einfach so ausrastet und diesen Stift nimmt, der ja das Einzige ist, was in diesem Raum, obwohl ein Stuhl wäre vielleicht noch verfügbar gewesen, und ihm dann einfach das so in den Nacken rammt. Und ich dachte ja dann, das wär's dann. Also ich habe ja eigentlich auf das Blut gewartet, das dann da rausspritzt. Und dann war der ja aber noch so beisammen, dass er ja auch noch Gespräche mit ihm führen konnte, wo ich dachte, hat er ihm nicht eben in den Nacken gerammt? What the? Und dann kam ja aber gleich die Szene mit Kottl, der ja sagte, oh, Glück gehabt, er hat nicht die Arterie getroffen. Und ich dachte so, okay, aber also ja. Und ich habe mehrere Fragen. Erstens, was passiert jetzt mit Geta? Wird er dafür bestraft?
Ja. Er wird nicht, er wird...
Es ist ja ein Mordversuch, also... Also erstens, das ist so, was ist mit Geta? Erste Frage. Zweite Frage. Ja, und dann haben wir ja auch noch eine Abschlussszene zwischen Roslyn und Adama.
Ja.
Und da frage ich mich auch, wieso liegt Roslyn in ihrem Bett? Also beziehungsweise sie liegt da ja so zurückgelehnt auf so einer Couch oder was das ist. Und ich dachte so, das ist so, also das impliziert so eine Intimität zwischen Roslyn und Adama. Und ich dachte so, what the fuck? Also das, diese ganze Szene war irgendwie so seltsam, dass sie da so lag und er die ganze Zeit mit ihr so redete, während ihr so an ihrem Bettchen saß.
Ich dachte,
und, oh, das also es war irgendwie weird. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, bestätigen sie uns damit quasi gerade, dass da eine Beziehung zwischen denen ist? Also ich habe echt kurz gedacht, das würde in diese Richtung gehen, ging es ja dann aber gar nicht. Sondern es war mehr so ein, ja, sie ist offensichtlich erschöpft von den vielen, von dem langen Tag mit viel Folter und muss sich jetzt da einfach mal zurücklehnen.
Liebe Menschen also, draußen, schreibt es gerne in die Kommentare, macht einen Druko bei Blue Sky oder sonst wo unter diese Folge, schreibt uns an Galactica.
Sie fasst ja.
podcast@gmail.com. Es ist, ich finde es, ich finde es
auch,
auch schwierig.
Arm so an. Nee, also das gibt ja dann nochmal so eine extra Intimität, weißt du, so ein bisschen so.
Ja, da fehlt tatsächlich so ein Bindeglied, so eine Bindeszene tatsächlich, um uns dahin zu führen. Ich war auch erstmal irritiert. Ich habe dann zugunsten der Message, mit der es uns da quasi in die Nacht entlassen soll, dann darauf verzichtet, es zu sehr zu hinterfragen. Aber ja, ich fand diese Szene merkwürdig, persönlich, intim. Aber da fehlte vielleicht einfach so 10 Sekunden, in dem Rosalind sagt, oh, ich fühle mich geschwächt, ich muss mich mal kurz irgendwie hinlegen oder irgendwie sowas in der Art.
Stattdessen hat man oder das Gefühl, die beiden zusammen irgendwie stehen da oder am Schreibtisch und dann schenkt er irgendwie einen Whisky ein für beide und dann steht sie auf und geht zur Couch und legt sich zurück und sagt, okay, aber.
Ich weiß aber nicht, auf wessen Mist was gewachsen ist, seitens des Drehbuchs, der Regie, des Schnitts. Ich fand einige Sachen in dieser Folge sehr gut. Zum Beispiel auch dieses nahe, wirklich wortwörtlich nahe heranrücken mit der Kamera an die Figuren, ganz cool. Dann gab es aber eben auch so Momente, genau wie diesen letzten, oder auch dieses Crosscutting zwischen den Verhörsszenen zwischen Gator und Balter und dem finalen Dialog zwischen Lee und Duala, wo man die quasi so ineinander geschnitten hat, so von wegen, guck mal, an zwei Punkten an diesem Schiff wird gerade irgendwie die Zukunft der Protagonisten ausverhandelt und das so alles so mit miteinander vergleichbar oder quasi spiegelbildlich und ich dachte, nee, eigentlich gar nicht. Ihr versucht nur irgendwie zwei komplett autarke Handlungsstränge gerade irgendwie miteinander zu verknüpfen im Schnitt. Nicht so sehr gelungen und dieser letzte Moment war auch so ein Moment, in dem ich dachte, ja, das ist einfach vielleicht nicht so gelungen gerade. Aber naja.
Mir ist übrigens, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ich weiß, manchmal ist es ja so, dass einem Dinge irgendwie erst klar werden, obwohl sie eigentlich total offensichtlich sind.
Ja.
Wenn man ein bisschen drüber geredet hat, nämlich die Tatsache, dass ich ja vorhin gesagt habe, warum denn einfach der Chief da die ganze Zeit mit Lee an der Bar abhängt, ist mir gerade klar geworden, weil der Chief ja auch vielleicht so eine gescheiterte Beziehung hinter sich hat mit Sharon, also vielleicht so deswegen.
Ja, das wird ja auch thematisiert zwischen Lee und Chief. Genau. Wir haben das komplett vergessen zu erwähnen. Das ist, glaube ich, einer der stärksten Momente tatsächlich der gesamten Folge, finde ich, in dem eben Lee den Chief fragt, so, denkst du da eigentlich noch öfter hier an Sharon? So von wegen, was hätte sein können? Und ne, so von wegen, die ist jetzt mit Hilo zusammen und ne, und der Chief einfach, no, und geht.
Genau, und deswegen, glaube ich, haben sie den Chief gewählt, weil ich nämlich noch gefragt habe, warum der Chief?
Weil
das ging mir eben jetzt so im Nachhinein auf.
Ja, das komplett vergessen zu erwähnen. Ja, gut, dass es doch bei erwähnt, ehrlich gesagt, weil die ist super stark, die ist auch super prägnant. Ich finde die auch echt super on point in Bezug eben auf Lee, der einfach nur hört, der sehnt sich so in dem Moment zu hören vom Chief so, ja, ich denke immer noch darüber nach. Dann nimmt er natürlich seine Gefühle gegenüber zu Kara bestätigt, sieht im Sinne von, ach, andere sind auch immer noch wehmütig über eine, über verpasste Chancen und Sachen, die nicht haben sein dürfen und Chancen, also sagen wir mal.
Ja, doch, also the one that got away quasi.
Ja,
also
genau, Entscheidungen, falsch getroffene Entscheidungen und so weiter und ist denen immer noch irgendwie, hängt denen immer noch hinterher und der Chief einfach, no.
Ja, und das ist vielleicht dann aber auch ein weiterer Grund für Lee am Ende zu sagen, er setzt auf die Beziehung eben mit seiner Frau.
Ja.
Aber ja, aber genau, das ging mir eben so am Ende, als ich noch so überlegte und innerlich Revue passieren ließ, was denn alles so passiert ist in der Folge, ging mir auf, ach, vielleicht hat er deswegen den Chief gewählt.
Ja, natürlich. Sehr, sehr gut.
Also ich finde, dafür, dass wir eigentlich wenig Action hatten, es war ja doch alles sehr...
Man musste ein bisschen Budget sparen nach
Raum.
Der letzten Folge. Ja, die
genau,
war
es spielt
teuer.
Alles in einem Raum und so weiter und es ist alles sehr kammerspielartig und so. Aber ich fand das tatsächlich, für die Figuren war das eine sehr, sehr wichtige Folge. Also wir haben doch ein paar, sagen wir mal, also wir haben eine vermeintlich klare Entscheidung bekommen, sowohl was die Lee-Kara-Situation angeht, dass beide gesagt haben, okay, wir setzen jetzt auf unsere Ehen, Punkt, so. Wir haben eine wichtige Info über Bolta bekommen, nämlich er ist definitiv kein Zylone. Ja. Und es war das Vorspiel zu einer vermeintlichen Gerichtsverhandlung.
Ja.
Also auch da wird, glaube ich, dann noch ein größerer Story-Arc draus gemacht oder zumindest eine größere Geschichte so von wegen, ja, also wie ist das mit Schuld und Schuldzuweisung und Sündenbock und Machtverteilung und etc. etc. Also das alles wird, glaube ich, auch eine große Rolle spielen. Und so, also ich finde, es sind schon ein paar Dinge sehr klar geworden und ich finde, diese Folge hatte zwischendurch auch Momente und du hast recht, gerade auch dieser Sharon-Moment sozusagen ist auch ein sehr starker Moment. Es gab zwischendurch schon einige starke Momente, aber insgesamt das Drumherum war halt zu holprig. Da. Also deswegen, also es ist so schade, weil man merkt so zwischendrin, es blitzt immer mal so auf, dass es hätte auch eine großartige Folge sein können, aber so ist es halt nur eine solide Folge.
Ja, ursprünglich mal konzipiert, erzählt Ron Moore seinen Podcast-Kommentar als so leichtherzige, eher komödiantisch angelegte Folge.
Oh mein Gott.
Wie nennt er das? Palette Cleanser quasi so. Es war halt so viel Drama in den letzten Wochen. Man könnte mal wieder was Leichteres machen. Und man hätte das auch dezidiert an Eddie Olmos gegeben, so im Sinne von, du hast doch auch schon Time Me Up, Time Me Down gemacht, die ja auch schon ein bisschen komödiantischere Elemente hatte. Jetzt mach doch mal irgendwas Leichteres daraus. Und dann hat das Drehbuch eben noch weitere 5 bis 10 Iterationen genommen. Und am Ende kam eben sowas bei raus. Super dark.
Was halten wir denn eigentlich davon? Meinst du, das hat eine tiefere Bedeutung oder eben vielleicht auch nicht, dass Bolta ja die ganze Zeit da dieses Schlaflied singt, dieses Kinderlied irgendwie? Ich habe ja erst gedacht, weil ja dann immer diese Schnitte hin und her gehen zwischen den Schlafenden oder den Leuten, die versuchen, Schlaf oder Ruhe zu finden. Ich habe erst gedacht, dass wir hier vielleicht den Ingenieur, den Chief und seine Frau irgendwie zu sehen bekommen, die vielleicht versuchen, das Kind in den Schlaf, also die Tochter in den Schlaf zu singen. Das hatte ich erst gedacht, aber das war ja dann gar nicht. Dann stellte sich heraus, es war ja Bolta.
Ja, Bolta und seine Headsick-Sing.
Ist das so ein Self-Thusing-Moment? Oder
ich denke weiß auch, nicht. So habe ich das gedeutet tatsächlich. Ich habe mir darüber auch, glaube ich, mehr Gedanken gemacht als notwendig und kam auch zu keinem anderen Punkt als ich knüpfe mich gleich auf.
Es hat auch inhaltlich keine Anknüpfung für mich gehabt. Also manchmal gibt es ja, es gibt ja auch so Kinderlieder, wo man denkt so, wo ich immer auch denke, wieso ist das ein Kinderlied? So nach dem Motto, Maikäfer Flieg ist auch so ein Ding, wo ich denke so, okay, wow. Also so von wegen, alles ist abgebrannt und so. Und ich so, okay, aber da hätte man ja vielleicht noch interpretieren können. Aber so ein Lied ist es ja nicht, sondern es ist ja einfach wirklich ein ganz simples Schlaflied.
Es ist ein Schlaflied, ja. Es gibt ja noch eine spätere Momente, in dem Bolta in einer seiner Visionen ein Kind erscheint, mutmaßlich eines der Opfer auf Caprica. Ja, das ist so, ja. Ich glaube, das wäre ein bisschen weit gegriffen, ja.
Was wir, glaube ich, auch nicht erwähnt hatten, oder hast du das erwähnt, weiß ich gerade gar nicht, dass als Roslyn ja dann quasi ins Gefängnis reinkommt und versucht, da irgendwie Vertrauen zu Bolta aufzubauen, dass sie ihm ja auch quasi seine Brille reicht, was ja sozusagen eine umgedrehte Spiegelhandlung ist von der Geschichte auf New Caprica, ihr ja die Brille gereicht hat, als er in ihr Gefängnis reinkommt.
Was uns diese Episode auch nicht vergessen lässt, weil nochmal geschnitten wird zu genau dem gleichen Moment, genau auf New Caprica. Ja. Ein bisschen viel Holzhammer.
Bisschen mit dem Holzhammer. Ja, es ist schon richtig.
Aber trotzdem ganz hübsch. Hübsche Idee. Und wir erwähnen das ja auch regelmäßig. Man guckte eben damals serielles Fernsehen auch noch anders. Ne? Man guckt es in der Regel einmal und dann nie wieder. Streaming gab es nicht. Und man muss eben auch Leute vielleicht mal einfach daran erinnern, was 8 Folgen zuvor war. Und ist eben nicht mehr wie heute. Wir hören uns nächste Woche wieder zu The Woman King. Allein gegen den Hass. Und ich lasse dich mit der Spekulation allein, ob wir dann schon eine Gerichtsverhandlung kriegen. Aber ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen angedeutet, dass es, dass, glaube ich, nicht ganz das kommt, was du dir hoffst.
Ich finde die Titel ja geil.
Ja.
Also der Titel, der verspricht sehr viel. Aber wenn du jetzt schon sagst, es ist allgemein nicht so eine geliebte Folge, da bin ich mal gespannt. Also mal gucken.
Danke für eure Geduld und euer Zuhören. Unterstützt uns gerne bei patreon.com/spardoskino. Ansonsten gerne E-Mails an galaktikapodcast@gmail.com und wisst ihr was? Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr uns mögt. Hinterlasst uns ein paar Sternchen bei Apple Podcasts, bei Podcast Addict, bei Spotify, wo auch immer. Habt uns gern. Wir haben euch gern. Und Marie, ich hab dich gern. Bis nächste Woche. Bye, bye.
Tschüss.
Are you a Cylon, Dr. Baltar?
Tell me, or I'll have to let you go, Doctor.